die Menschenerziehung, die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst, angestrebt in der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt zu Kalhau, dargestellt von dem Stifter, Begründer und Vorsteher derselben, Friedrich Wilhelm August Fröbel, erster Band, bis zum begonnenen Knabenalter Kalhau 1826 Verlag der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt Leipzig, in Kommission bei A. Wienbrath 5. Teil, Seiten 319 bis 410 von 497 Seiten www.fröbelweb.de Beginn des Textes, Seite 319 von 497, Natur- und Außenweltsbetrachtung. Was früher, in dem Kindeszeitraume, in dieser Beziehung einzeln und alleinstehend geschah und so in und unter sich ohne besonderen Zusammenhang war, geschieht jetzt geordnet und möglichst in inneren notwendigen Zusammenhange, dem Entwicklungsgange des Menschen auf dieser Stufe selbst angemessen, und sich sobald wieder verzweigend, teilend, wie immer das Besondere und Einzelne aus dem Allgemeinen und Ganzen hervorgeht, die Erkenntnis jedes Dinges, des Wesens, der Bestimmung und der Eigenschaften desselben geht überall am bestimmtesten und klarsten aus den örtlichen Beziehungen und gegenständlichen Verhältnissen, in welchen die Sachen selbst stehen, hervor, spricht sich am lautesten und reinsten daraus aus. Daher führt es notwendig für die Knaben und Schüler die klarste Einsicht in das Wesen der Gegenstände, der Natur und der Außenwelt überhaupt herbei, wenn die Dinge in dem ihnen natürlichen Zusammenhange, in welchem sie sich eben befinden, demselben vorgeführt und von demselben erkannt werden. Weiter sind nun auch natürlich die Beziehungen und Verhältnisse der Gegenstände und deren Bedeutung da dem Knaben am deutlichsten und klarsten, wo er sich von ihnen und ihren Wirkungen am eindringlichsten und beständigsten umgeben sieht, wo vielleicht der Grund ihres Daseins in ihm selbst liegt, wenigstens von ihm ausgeht und sich auf ihn bezieht. Diese sind die Gegenstände der nächsten und nahen Umgebung, die Gegenstände der Stube, des Hauses, Gartens, Gehöftes, Dorfes, Stadt, Wiese, Feld, Wald, Flur. Von der Stube, der nächsten Umgebung, gehen daher diese geordneten und ordnenden Natur- und Außenweltbetrachtungen aus, gehen vom Näheren, Bekannteren zum Ferneren, Unbekannteren über und treten nun wegen dieses Ordnens, Zusammenfassens und Teilens als wirklicher Schulgegenstand auf. Der Lehrgang selbst ist folgender: Der Unterricht beginnt wieder mit dem schon früher als notwendig erkannten Hindeuten und Hinweisen auf den Gegenstand selbst, also z.B. auf den Tisch deutend, was ist das auf den Stuhl deutend, was ist das und so weiter. Nun die zusammenfassende Frage: Was siehst du oder seht ihr hier in der Stube? Den Tisch, den Stuhl, die Bank, das Fenster, die Tür, den Blumentopf, das Gemälde und so weiter. Der Lehrer schreibt sich die Gegenstände, welche ein Einzelner oder mehrere nennen, auf eine Schiefertafel auf und spricht sie dann zusammen, gemeinsam mit den Schülern durch. Weiter fragt der Lehrer, stehen Tisch und Stuhl in demselben Verhältnisse, in derselben Beziehung zur Stube wie Fenster und Tür? Ja, nein. Warum ja, warum nein? Was sind nun Fenster und Tür in Beziehung auf die Stube? Teile der Stube, nenne mir alles, was du als Teile der Stube erkennst, die Wände, die Decke, den Fußboden und so weiter. Alles dies sind Teile der Stube, wie die Tür, das Fenster und so weiter ein Teil der Stube ist, ist so die Stube selbst wieder ein Teil irgendeines größeren Ganzen, ja, des Hauses. Welche sind sonst noch die Teile des Hauses? Der Hausflur, die Kammern, die Küche, die Treppe usf. Nachdem der Schüler alle Teile des Hauses genannt hat, sprechen Lehrer und Schüler wie immer gemeinsam. Der Hausflur, Stube, Kammer, Küche, Treppe, Boden, Keller und so weiter sind Teile des Hauses. Das gemeinsame Durchsprechen aller Schüler zugleich und nach dem Vorsprechen ist als Übung des Auffassens, des Bezeichnens und der Sprachfertigkeit höchst wichtig. Haben alle Häuser ganz dieselben Teile, welche dieses Haus hat? Nein. Welche Teile hat dieses Haus, die andere Häuser nicht haben? Welche Teile und Räume haben andere Häuser, die dieses Haus nicht hat? Wodurch werden die wesentlichsten Teile und Räume eines Hauses bestimmt und bedingt? Durch den Gebrauch und die Bestimmung des Hauses oder Gebäudes. Welche sind die wesentlichsten Teile, die jedes Wohnhaus notwendig haben muss, wenn es bei uns und von uns ein vollständiges Wohnhaus genannt werden soll? Außer den Gegenständen, die Teile dieser Stube sind, nanntest du mir vorhin noch andere, die nicht Teile der Stube sind, die du aber doch in der Stube siehst, sich doch in derselben befinden, nenne mir nochmals mehrere derselben: Stühle, Tische, Blumentöpfe, Gemälde, Kupferstiche, Bücher und so weiter stehen Stühle, Tische, Bänke in demselben Verhältnisse zur Stube, in welchem Gemälde, Bücher, Blumentöpfe zu ihr stehen. Nein, warum nein, was sind nun Bänke, Tische und so weiter in Beziehung auf die Stube, auf die Wohnstube? Sie sind notwendig zur Stube, zur Wohnstube gehörig, alle diejenigen Gegenstände, welche notwendig zu einer Stube gehören, nennt man Stubengeräte. Nenne mir alle Gegenstände, welche du als Stubengerät siehst und die du als solches kennst. Hat jeder der anderen Räume des Hauses auch seine bestimmten, ihm zugehörigen Gegenstände? Ja, die Küche, die Kammer usf. Welche Gegenstände gehören in die Küche, in die Kammer und so weiter? Diese Gegenstände nennt man Kuchengeräte und so weiter. Gibt es in einem Hause aber auch solche Geräte, welche nicht allein und ausschließend einem einzelnen Raume oder Zimmer angehören? Ja, dies. Solche Sachen, sowie überhaupt alles Gerät, welches in ein Haus gehört, heißt Hausgerät. Nennt mir alle Sachen und Dinge, die euch als Hausgerät bekannt sind. Das Haus hat seine bestimmten Teile, Zimmer, Räume. Ist das Haus selbst aber wieder ein Teil irgendeines größeren Ganzen? Ja, des Gehöftes. Welche Gegenstände gehören zum Gehöfte? Sind die Teile des Gehöftes der Hof, der Garten, das Wohnhaus, das Wirtschaftshaus, die Scheuer, die Ställe und so weiter? Was für Gegenstände sind in und auf dem Hofe und gehören zu demselben? Die beweglichen Gegenstände, welche zu und auf den Hof gehören, nennt man Hofgeräte. Was gehört in den Garten und zur Bearbeitung des Gartens? Alle die beweglichen Gegenstände, welche in den Garten und zur Bearbeitung des Gartens gehören, heißen Gartengeräte und so weiter und so weiter. Alles Gerät, welches zum Hof, zum Garten, zum Stall, zur Scheuer und so weiter gehört, nennt man Wirtschaftsgeräte. So wie das Haus, der Hof ein Teil des Gehöftes ist, so ist das Gehöft ein Teil irgendeines größeren Ganzen, ja, des Dorfes. Was siehst und bemerkst du in dem Dorfe? Was gehört zum Dorfe? Orte. Was macht in seiner Gesamtheit äußerlich das Dorf, den Ort, aus Häuser, Scheuern, Gärten, Gehöfte, Kirche, Schulgebäude, Pfarrwohnung und so weiter, Gemeindeplatz, Gemeindehaus, Schmiede, Brunnen und so weiter? Was haben die Häuser des Dorfes in Beziehung auf ihre Bewohner Gemeinsames, oder mehrere derselben Besonderes? Es sind entweder Bauern- oder Handwerks- oder Taglöhnerhäuser. Was ist das Eigentümliche und Besondere der Bauernhäuser? Was ist das Wesentliche und Notwendige eines Handwerkshauses? Die Werkstatt. Was gehört in die Werkstatt und zur Werkstatt? Das Handwerkszeug. Was gehört in das Gemeindehaus? Was gehört in das Schulgebäude usf.? Was gehört zur Kirche und in die Kirche? Was ist außer dem Dorfe und umgibt das Dorf die Flur oder Feldmark? Was ist das Dorf in Beziehung zur Flur oder Feldmark? Der Mittel- oder der Beziehungspunkt? Was für oder welche Gegenstände siehst du oder seht ihr in der Flur, in der Feldmark? Felder, Wiesen, Wege, Steige, Flüsse, Gräben, Brücken, Stege, Angergrenzsteine, Markthannen und so weiter. Ist die Flur oder Feldmark wieder ein Teil eines größeren Ganzen, wie der Hof ein Teil des Gehöftes ist? Ja, der Umgegend, der Landschaft. Was sahst und siehst du in der Umgegend? Landschaft, Berge, Täler, Höhen, Schluchten, Wege, Stege, Landstraßen, Flüsse, Bäche, Dörfer, Mühlen, Städte, Burgen, Teiche, Kanäle, Wälder usf. Von diesem Punkte aus entwickelt sich nun die Erdoberflächen, die Erdkunde, Geographie, als ein selbstständiger Unterrichtsgegenstand. Die Außenweltsbetrachtung hat das ganz Eigentümliche und darum freilich in ihr notwendig Bedingte, dass von ihr aus alle Richtungen der Gegenstands- und Sachkenntnisse sich zweigartig an bestimmten notwendigen Stellen entwickeln, wie die Augen und Zweige an den Ästen. Dieses wird bei der Beachtung eines Natur- und Vernunftgesetzlichen Unterrichts- und Lehrganges immer wiederkehrend sich aussprechen. Überhaupt ist die Stelle für das Ein- und Hervortreten jedes neuen selbstständigen Unterrichtsgegenstandes so fest notwendig und willkürlos bestimmt, wie die Verzweigung ebenmäßig gegliederter Pflanzen. Freilich ist die Andeutung dafür, wie das Hervorsprossenwollen eines neuen Auges, oft sehr leise und sich oft nur in einer solchen ruhigen Geistes- und Gemütsstimmung des Lehrers kundtünt, in der er sich stillachtend den Forderungen und Bedingungen des Lehr- und Unterrichtsgegenstandes ganz hingibt und er in demselben oder vielmehr derselbe so ganz in ihm lebt, dass sich die Forderungen und das Wesen desselben unmittelbar in seinem Gemüte und Geiste aussprechen, er dieselben gleichsam unmittelbar in sich wahrnimmt. ist aber der Augenblick des Hervorsprossenwollens des neuen Zweiges irgendeines Unterrichtsgegenstandes unbeachtet vorübergelassen, so ist jedes spätere oder frühere, jedes so nach willkürliche Einführen und Aufnehmen des doch als notwendig erkannten Unterrichts- und Lehrgegenstandes immer ein totes, und ob sich gleich gegen die Notwendigkeit des Unterrichts- und Lehrgegenstandes gar nichts sagen lässt, so erscheint er doch als ein angeleimter, toter und wirkt nur als ein solcher fort. Jeder mit echter Liebe und Treu nach einem wahrhaft Natur- und Vernunftgesetzlichen, lebendigen Unterricht strebende Lehrer wird dies gewiss oft und schmerzlich empfunden haben, wenn er in einer über Regel- und Gewohnheitsklugen, oder in einer trüben oder abgestumpften Zeit jenen Augenblick des Hervorsprossens übersehen hat. Abmühen wird er sich ohne Erfolg, ein Gliedermann wird der Zusammenhang seines Unterrichts, sein Unterrichtsgang sein und ein Klapperwerk, leer und tot. Darum ist gewiss dies Beachten des Augenblicks, der Stelle und des Ortes, an und in welcher ein neuer Unterrichtsgegenstand als eine neue Verzweigung auf und eintritt, das Wichtigste zu einem lebendigen, lebengebenden und lebenweckenden Unterrichte, das Wesen eines Natur- und Vernunftgesetzlichen, lebenweckenden und entwickelnden Unterrichts besteht größtenteils nur in der Auffindung und Festhaltung dieses Punktes, denn ist es wahrhaft gefunden, so entwickelt sich der Unterrichts- und Lehrgegenstand nach seinem in ihm ruhenden lebendigen Gesetze, wie jedes andere Lebganze, selbständig fort und lehrt so in recht eigentlichem Sinne selbst den Lehrer. Darum muss alle Achtsamkeit des Lehrers dahin gerichtet sein, diese Spross- und Augenpunkte der Unterrichtsverzweigung sich nie entschlüpfen zu lassen. Das Versäumnis dieser Forderung und deren Folgen wird die Unterrichtsweise und den nicht naturgesetzlichen Lehrgang zeichnen, der in sich selbst zerfällt. Wir kehren nach dieser Einschaltung zum Lehrgang der Außenweltauffassung selbst zurück. In der Flur und Umgegend, in der Landschaft, bemerkst du Bäume, Türme, Felsen, Quellen, Mauern, Wälder, Dörfer und so weiter, überschaue diese und alle die anderen Gegenstände deines Gesichtskreises noch einmal und siehe, ob jeder dieser Gegenstände der einzige seiner Art ist, oder ob sich mehrere als gleichartige zusammenordnen und aneinander fügen es ordnen und fügen sich mehrere Gegenstände als gleichartig zusammen, nennt mir immer mehrere Gegenstände, die ihr als sich immer gleichartig zusammenordnend erkennt, wenn ihr die mehreren Gegenstände eurer Umgegend und eures Gesichtskreises, welche sich immer gleichartig zusammenordnen, weiter unter und miteinander vergleicht, zeigt sich an ihnen eine Grund- und Hauptverschiedenheit. Ja, einige Gegenstände verdanken ihr Dasein nur der Natur, entstehen nur durch die Natur und in der Natur, andere Gegenstände verdanken ihr Dasein nur den Menschen, entstehen nur durch die Menschen, werden von den Menschen gemacht, die ersteren Gegenstände werden Naturwerke, Naturgegenstände genannt, die zweiten Menschenwerke, sucht mehrere Naturwerke auf, die ihr in der Umgegend, in eurem Gesichtskreise wisst und kennt, Bäume, Felder, Wiesen, Gras, Bäche, Gräben usf., sucht ebenso mehrere Menschenwerke eures Gesichtskreises, die ihr wisst und kennt, auf, Mauern, Zäune, Hecken, Wege, Lauben, Weinberge usf., können wohl Felder und Wiesen reine Naturwerke genannt werden? Ja, warum nein, können wohl Lauben, Hecken, Weinberge und so weiter reine Menschenwerke genannt werden? Nein, warum nein? Gut, solche Gegenstände, wie Lauben, Weinberge, Felder, Wiesen, veredelte Obstbäume, Brunnen und so weiter werden Naturmenschenwerke genannt, sucht mehrere Naturmenschenwerke in eurer Umgegend auf, gemeinsames Durchsprechen von Lehrer und Schülern wie immer, sucht mehrere Naturgegenstände eures Gesichtskreises, eurer Umgegend auf, betrachtet sie genauer, vergleicht sie unter und miteinander und seht, ob und welche weitere trennende oder einende Grund- und Hauptverschiedenheiten ihr unter ihnen wahrnehmt, z.B. der Baum, der Fels, der Stein, der Fluss, der Vogel, die Eiche, der Hirsch, die Tanne, der Donner, der Blitz, die Luft, sie zeigen unter sich trennende und einende Verschiedenheiten, gut, welche Hirsch, Käfer, Kuh, Vogel, Schnecken sind Tiere, Fichte, Eiche, Moos, Gras sind Gewächse, Pflanzen, Luft, Wasser, Stein, Fels sind Erden, Mineralien, Regen, Donner, Blitz sind Naturerscheinungen, sucht in dem euch umgebenden Gesamtraume alle euch bekannten Tiere auf, ferner ebenso die Gewächse, weiter die Erden, endlich die Naturerscheinungen, nun Betrachtung der Tiere auf dem Raume und Orte, in welchem sie leben, erzeugen sie sich, leben, befinden und ernähren sie sich an Orten einerlei oder verschiedener Art an Orten verschiedener Art, sie leben entweder im Haus, Hof, Gehöft oder im Freien, und dann in der Flur, auf dem Felde oder im Walde, auf dem Lande oder im Wasser, in der Luft oder in und an anderen Stoffen. Tiere, welche in dem Hause leben, zum Hause gehören, sich vorwaltend zu den Menschen und deren Wohnungen halten, heißen Haustiere. Tiere, welche vorzugsweise auf dem Felde leben, heißen Feldtiere. Tiere, welche vorzugsweise in dem Walde wohnen und leben, heißen Waldtiere. So Landtiere, Wassertiere, weitlebende Amphibien, Lufttiere USF. Wie in allen diesen Beziehungen die Tiere betrachtet wurden auf dem Ort, in welchem sie vorwaltend leben. Ebenso werden nun auch von dem Lehrer die Pflanzen und Gewächse vorgeführt als Hausgewächse, Gewächs- und Treibhauspflanzen, als Stuben, Garten, Feld, Wiesen, Wald, Wasser, Sumpf- und Schmarotzergewächse. Nach ähnlichen Rücksichten werden die Erden, Mineralien, vorgeführt, doch werden diese in dieser Beziehung weniger Rücksichten zur Betrachtung darbieten. Auf ähnliche Weise und nach ähnlichen Rücksichten werden die Naturerscheinungen als Erd-, Luft-, Wasser- und Feuererscheinungen durchgeführt. In welchen Beziehungen und nach welchen Rücksichten wurden die Naturgegenstände bisher betrachtet in Beziehung auf den Raum und Ort, in welchem sie sich erzeugen, leben und wohnen, durch den Ort, in welchem die Naturgegenstände sich befinden und leben, kommen sie dem Menschen entweder näher oder ferner, zeigt sich nun wohl in der Lebensweise und dem Betragen, den Äußerungen und Eigenschaften der Naturgegenstände eine Verschiedenheit. Je nachdem sie den Menschen näher oder ferner sind, ja, warum nein, die Naturgegenstände, welche dem Menschen näher, seinem Einflusse ausgesetzter sind, sind schwächlicher, empfindlicher, pflegebedürftiger, bildsamer und so weiter, sie sind überhaupt mehr zahm. Die von dem Menschen entfernteren, seinem Einflusse weniger ausgesetzten Naturgegenstände, sind mehr roh, sind wild. Nennt mir in dem euch umgebenden Raume die euch bekannten zahmen Tiere, nennt mir in dem euch umgebenden Raume die euch bekannten wilden Tiere. Die zahmen Tiere können auch noch in Beziehung auf ihren Nutzen und Gebrauch betrachtet werden, und hier als Nutz, Schutz, Lust, Last, Zugtiere und so weiter. Auch die wilden Tiere können nach der bezüglichen Rücksicht als nützliche und schädliche Tiere betrachtet werden. Auf gleiche Weise werden die Pflanzen und Gewächse betrachtet. Die zahmen Gewächse werden auch Kulturgewächse genannt, und so weiter. Auch von den Erden lässt sich etwas Ähnliches sagen, z.B. Waldströme und Brunnenwasser, Felsboden und Ackererde USF. So wie ihr in dem bisherigen die Naturgegenstände des euch bekannten, euch umgebenden Raumes in Beziehung auf den Ort betrachtetet, in welchem sie sich erzeugen und leben, können sie nun ebenso auch wohl noch nach einer anderen ähnlichen Rücksicht betrachtet werden, ja, in Beziehung auf die Zeit, z.B. Winter- und Sommerfrüchte, Frühlings-, Sommer- und Herbstblumen. Auch in dieser Beziehung werden Tiere und Pflanzen und Naturerscheinungen betrachtet, z.B. im Winter, Nordlicht, im Sommer, Höhenrauch, Nebel im Frühlinge und Herbste, im Winter, Schnee, Eis, Reif. So ist für uns die Schwalbe ein Sommervogel, die Lerche und Bachstelze ein Frühlingsstier, die Schneegans ein Wintertier. So gibt es Tag-, Dämmerungs- und Nachtschmetterlinge, so Mai-, Junius-, Juliuskäfer, so Märzblümchen, Maiblümchen, Frühlingsweiß-, Schneeglöckchen. Aber auch in Beziehung auf Ort und Zeit zugleich können die Tiere, besonders die Vögel, betrachtet werden als Zugvögel und Strichvögel. Ganz besonders wichtig ist die Betrachtung der Tiere nach ihrer Lebensweise. Hier, z.B. fleischfressende, reißende Tiere, Gras- oder körnerfressende Tiere und so weiter. Hier schließt sich nun sogleich die besondere Kenntnis des Naturgegenstandes, die Naturbeschreibung und später die Naturgeschichte, welche es mit Anschauen und Auffinden der mehr innern, besonderen gliedbaulichen Eigenschaften zu tun hat. Als ein neuer und selbstständiger Lehrgegenstand, so wie früher bei der Betrachtung der von Wirkungen der Kräfte und so weiter abhängigen Naturerscheinungen die Naturlehre, an, auch die Betrachtung der Erden, Mineralien, weist notwendig auf die Naturlehre, Physik, hin. Der Übergang von der allgemeinen Naturbetrachtung, als Außenweltsbetrachtung, zur Naturkunde, Naturbeschreibung und Naturgeschichte, macht die Betrachtung der dem Menschen durch ihr Leben und ihren Nutzen oder Schaden am nächsten stehenden Tiere, und hier die Unterscheidung der lebendig gebärenden, der Säugetiere, und der eierlegenden und brütenden und der nur eierlegenden, deren Ausbrütung aber der Natur überlassenen Tiere USF. Die Naturkunde und Naturbeschreibung hat es später zunächst mit Auffassung und Aufsuchung der unterscheidenden, trennenden und einenden äußeren Eigenschaften der Naturgegenstände, deren Bedingungen und Ursachen, deren Wirkungen und Folgen zu tun, und besonders mit der Auffindung und Erkenntnis der daraus hervorgehenden natürlichen Zusammenordnung und notwendigen Zusammengehörigkeit der Naturdinge, mit der Auffassung der äußeren Eigenschaften, durch welche sich das innere Wesen des Dinges äußerlich am und zweideutigsten und eigentümlichsten ausspricht, durch das Hinaufsteigen vom Besonderen, Einzelnen, zum Allgemeinen und Allgemeinsten und durch das Wiederherabsteigen vom Allgemeinen zum Besonderen und Besondersten, durch dieses gleichsam Wogende des Unterrichtes und Lehrganges, besonders der Außenweltsbetrachtung, entspricht derselbe nicht allein möglichst dem Leben selbst, sondern es wird auch so möglich, die Kenntnis jedes Gegenstandes für jede Stufe der geistigen Entwicklung und Fassungskraft des Schülers zu erschöpfen, so wie in dem bisherigen die Naturgegenstände nach allen ihren äußeren leicht in die Augen fallenden Beziehungen, in Hinsicht auf Ort, Zeit, Lebensweise und Lebensäußerungen und so weiter betrachtet und aufgefasst und diese Beziehungen erschöpft wurden. Auf ganz ähnliche Weise werden die Menschenwerke äußerlich betrachtet. Sucht Menschenwerke auf, die ihr in dem euch umgebenden Raume, der Landschaft, dem Gesichtskreise wisst und kennt, und seht, ob und welche Verschiedenheiten sie zeigen, das Haus, das Dorf, die Kunststraße, die Brücke, die Stadt, die Mauer, der Pflug, der Grenzstein, der Wagen, der Wegweiser USF, gut, welche Verschiedenheiten zeigen sie? Sie sind verschieden ihrer Entstehung und ihrem Stoffe, ihrem Gebrauche und Zwecke, ihrer Bestimmung nach. Sucht Menschenwerke auf, die ihrem Gebrauche und Zwecke, ihrer Bestimmung nach verschieden sind, welche Verschiedenheit zeigen sie in dieser Hinsicht? Sie dienen dem Menschen zur Wohnung oder zum Nutzen und Schutz oder als Werkzeug und Gerät, um dadurch oder damit etwas zu machen, oder zur Bequemlichkeit und Erleichterung besonders des Verkehrs unter den Menschen oder zum Vergnügen, oder es sind reine Erzeugnisse der menschlichen Kraft und des menschlichen Geistes. Welche Menschenwerke sind es, die dem Menschen Wohnung und Aufenthalt geben? Häuser, Dörfer, Städte, was hat und zeigt eine Stadt vorwaltend eigentümliches? Ringmauern, Tore, Straßen, Gassen, Marktplätze, Rathaus, Kaufläden, Werkstätten, überhaupt sehr verschiedenartige Gebäude. Wodurch sind die Gebäude einer Stadt ganz besonders verschieden? Durch ihren Gebrauch, ihre Bestimmung. Welche Verschiedenheit zeigen die Gebäude einer Stadt ihrer Bestimmung nach? Es sind Wohngebäude, Gewerkshäuser, öffentliche Gebäude, Lust- und Prachtgebäude. Welche sind die verschiedenen Arten der Gewerbshäuser? Werkstätten, Manufaktur- und Fabrikgebäude, Kaufläden, Vorratshäuser, Magazine und so weiter. Welche verschiedenen Werkstätten gibt es in der Stadt? Tischler, Schmiede, Schneiderwerkstätten, Sattler, Gürtler, Schuhmacher, Wagnerwerkstätten, Bäcker, Klempner, Weberwerkstätten USF. Was zeigt jede Werkstatt eigentümliches? Das Werk oder Handwerkzeug. Welches Werkzeug gehört in die Tischlerwerkstatt? Welches Werkzeug gehört in die Schmiede und so weiter bei jeder Werkstatt? Was ist die Bestimmung und der Zweck der Werkstätten? Etwas hervorzubringen, zu schaffen, zu gestalten. Was wird in der Tischlerwerkstatt hervorgebracht? Was wird in der Schmiede gemacht und hervorgebracht? Und so weiter in jeder Werkstatt. Ebenso bei den verschiedenen Manufaktur- und Fabrikgebäuden. Erstlich, was enthalten sie an Gerätschaften und Arbeitszeug? Zweitens, was wird in ihnen hervorgebracht? So mit den Vorratshäusern, wozu dienen, was enthalten sie? Sind die Kaufläden auch unter sich verschieden? Wodurch sind die Kaufläden unter sich wesentlich verschieden? Durch das, was sie enthalten. Welche Verschiedenheit zeigen die Kaufläden in Beziehung auf das, was sie enthalten? Sie enthalten entweder Natur- und Kunsterzeugnisse, Stoffe, die vorwaltend nach dem Gewichte verkauft und besonders zu den Nahrungsmitteln der Menschen verwandt werden, oder sie enthalten Kunsterzeugnisse, welche vorwaltend nach dem Längenmaße verkauft werden, oder sie enthalten allerlei Einzelheiten, Kleinigkeiten und Gerätschaften entweder des Nutzens und Bedürfnisses oder der Verschönerung und des Putzes und so weiter, welche ihrem eigentümlichen Einzelwerte und der Zahl nach verkauft werden USF. Die ersteren werden Materialhandlungen, die zweiten Schnitzwarenhandlungen genannt, die dritten können dem Inhalte nach wieder sehr verschieden sein, Eisenhandlungen, Spielwarenhandlungen, Putzhandlungen und so weiter und so weiter. Was enthält eine Materialhandlung wesentlich? Welche wesentliche Verschiedenheit zeigen alle diese Waren in Beziehung auf den Ort ihres Erzeugtwerdens? Sie sind entweder inländisch oder ausländisch. Nenne mir inländische Materialwaren, nenne mir ausländische Materialwaren. Ebenso wird das Wesentlichste und Eigentümlichste jedes Ladens hervorgehoben und angeführt. Auch die öffentlichen Gebäude werden ihrer Bestimmung, ihren Gebrauche nach unterschieden und zusammengeordnet, als Gebäude des Unterrichts, der Belehrung, der Gottesverehrung, der Pflege und Mildtätigkeit, des Unterhaltes, der Ordnung und des Schutzes, des Vergnügens, des Andenkens usf. So wird auch der durch ihre Bestimmung gegebene Inhalt der öffentlichen Gebäude durchgeführt, zum Beispiel der Gebäude des Unterrichtes, der Büchereien und so weiter. Nun steigt die Betrachtung vom Werke zum Werkmeister, vom Erzeugnis zum Verfertiger, von der Wirkung steigt die Betrachtung zum Grunde und zur Ursache, also bei den Menschenwerken zum Menschen empor, wie von der Naturbetrachtung zu ihrem Schöpfer, Gott. Wie heißen die, welche in der Tischlerwerkstatt arbeiten und die daraus hervorgehenden Sachen verfertigen, Tischler und so weiter und so weiter? Wie werden alle diejenigen, welche in Werkstätten arbeiten, größtenteils genannt Handwerker? Werden auch die Arbeitsräume anderer Erzeuger äußerer Werke Werkstätten genannt, ohne dass jene darum Handwerker sind? Ja, der Bildhauer und so weiter, gibt es auch Handwerker, welche keine besonderen Arbeitsräume, keine besonderen Werkstätten haben? Ja, die Maurer, die Zimmerleute, die Tüncher. Wie heißen diejenigen, welche in Manufakturen und Fabriken arbeiten und für die Erzeugnisse derselben wesentlich tätig sind? Manufakturisten und Fabrikanten. Nennt mir alle Arten der Handwerker, die ihr kennt. Ebenso alle Arten der Manufakturisten und Fabrikanten. Ordnen sich die verschiedenen Handwerke, ebenso die Manufakturen und Fabriken, nach in ihnen selbst liegenden Bestimmungen wieder als zusammengehörig unter sich näher aneinander? Nach welchen Rücksichten und Bestimmungen ordnen sich die Handwerker unter sich aneinander? Nach dem Stoffe, welchen sie bearbeiten und somit nach der Art der Arbeit selbst, z.B. Holzarbeiter und so weiter. Lassen sich auch die verschiedenen äußeren Erzeugnisse der menschlichen Tätigkeit nach besonderen in ihnen selbst liegenden Bestimmungen und Rücksichten betrachten, zusammenordnen und trennen? Ja, entweder dem Stoffe oder der Entstehung oder dem Gebrauche ihrer Bestimmung nach. Wie können die verschiedenen äußeren Erzeugnisse der Menschen ihren verschiedenen Stoffen nach betrachtet werden als Erzeugnisse aus dem Stein, Pflanzen und Tierreiche, der Stoff vorwaltend und ausschließend Steinern und Erden, oder ausschließend und wesentlich Hölzern und pflanzlich, oder Metallen, oder gleich wesentlich Stein, Erden und Holz, pflanzlich, oder Stein und Metall, oder Holz und Metall, oder Holz und Stein, oder endlich besonders Tiere oder gemischte und unbestimmbare Stoffe? Wie können die verschiedenen äußeren Erzeugnisse der menschlichen Tätigkeit ihrem Gebrauche nach unterschieden und zusammengeordnet werden, als Schutzwerke, Nutzwerke, Lustwerke, Kunstwerke, Denk- und Prachtwerke? Als Schutzwerke können betrachtet werden die Wohnungen, die Kleider, die Wehren, Waffen, und alle können wieder nach besonderen Rücksichten unterschieden werden, so z.B. die Waffen als Schieß-, Stech- und Hauwaffen, so die Nutzwerke als Werke zur Erhaltung der gesellschaftlichen Ordnung und des gesellschaftlichen bürgerlichen Verkehrs, z.B. Brücken, Kunststraßen, Marksteine, Wegweiser und so weiter, als Werke zur Hervorbringung, Werkzeuge, Dienzeuge, Geräte. Die Werkzeuge können wieder betrachtet und zusammengestellt werden als Trennwerkzeuge, Bohr- und Stechwerkzeuge, Stoß- und Schlagwerkzeuge, als Reiß- und Glättwerkzeuge und Druck- und Presswerkzeuge. Sucht Trennwerkzeuge auf, die Axt, der Keil, der Meißel, das Schnittmesser und so weiter. Sie können wieder betrachtet werden als Schneid- und Hauwerkzeuge, als Säge, Spalt- und Brechwerkzeuge. Nenne für jedes einige Beispiele. Sucht Stoß- und Schlagwerkzeuge auf, Hammer, Ramme, Stampfe, Schlägel und so weiter. Nennt mir Bohr- und Stechwerkzeuge, Nagelbohrer, Sprenkelbohrer, Windebohrer, Hohlbohrer, Pfrieme, Pfahleisen, Nadel und so weiter. Nennt mir Reiß- und Glättwerkzeuge, die ihr kennt, die Raspel, die Feile, der Glättzahn, der Pflug, die Äge, der Wetzstein, der Hobel, das Falzbein. Sucht Druck- und Presswerkzeuge auf. Wie immer wird die Gesamtheit des gemeinsam Aufgefundenen auch vom Lehrer und von den Schülern gemeinsam durchgesprochen, ebenso bei Dienzeugen, Was ist der Unterschied zwischen DIN und Werkzeugen? Die Geräte sind wohl größtenteils schon im früheren betrachtet worden. Auf ähnliche Weise werden die Lust, die Denk- und Pracht und besonders die Kunstwerke betrachtet. Wie früher der Inhalt der öffentlichen Gebäude vorgeführt wurde, so nun ihre Bestimmung, ihr Gebrauch. Wozu ist das Rathaus, das Amtshaus, das Schutzgebäude, und was geschieht in denselben? Wozu sind die Schulen, die Kirchen? Wie heißen die Menschen, welche im Rathause, im Amtshause und so weiter, in der Schule, in der Kirche als solcher tätig und wirksam sind? Amtleute und so weiter, Ratsleute und so weiter, Schullehrer und so weiter, Geistliche und so weiter. Was ist das Geschäft der Amtsleute und so weiter? Was ist das Geschäft der Ratsleute und so weiter? Ebenso bei den Schullehrern und Geistlichen. Zeigt alles dies nur die Stadt allein? Was macht nun wohl eine Stadt zur Stadt? Gibt es Städte verschiedener Art? Ja, Landstädte, Amtsstädte, Hauptstädte, Residenzstädte, See-, Handels-, Berg-, Hochschulenstädte. Was ist das Eigentümliche und Wesentliche jeder dieser Städte und so weiter und so ihrer Bewohner? Gibt es noch Tätigkeiten, Beschäftigungen und Wirksamkeiten der Menschen, welche bisher noch nicht genannt wurden? Ja, viele, welche Handarbeiter, ohne gerade Handwerker zu sein, Taglöhner, Jäger, Fischer, Gärtner, Ackerbebauer, Viehzüchter USF, findet unter den verschiedenen Tätigkeiten und Beschäftigungen der Menschen eine gewisse Ähnlichkeit und Gleichheit statt oder nicht? Ja, es finden bestimmte zusammenordnende Ähnlichkeiten und Gleichheiten statt. Welche haben alle die verschiedenen Tätigkeiten der Menschen Zwecke oder keine? Sind die verschiedenen Zwecke der menschlichen Tätigkeit von einer oder verschiedener Art? Was ist wohl der letzte Zweck aller menschlichen Tätigkeit, alles menschlichen Wirkens und Schaffens? Da der letzte Zweck aller menschlichen Tätigkeit, alles menschlichen Wirkens nur eine ist, leben und lebten so auch alle Menschen, welche Beschäftigung und welches Wirken sie auch haben mögen, in einem und eben demselben Verhältnisse, ja in der Familie, in dem Familienverhältnisse, da alle Menschen ohne Ausnahme in Familienverhältnissen leben und lebten, da aber auch aller Menschen streben höchster und letzter Zweck, reinste Darstellung und klarstes Bewusstwerden des von Gott dem Menschen gegebenen Wesens ist. Wo sollen und werden also auch die Menschen zur Erreichung dieses letzten Zweckes ihrer Tätigkeit und Strebens am gewissesten und sichersten vorgebildet und zur Erreichung jenes Zweckes entwickelt werden müssen in der Familie? Welches sind die äußeren Bedingungen einer Familie, und welche sind die wesentlichen Glieder jeder Familie? Vater, Mutter, Kind und auch die Dienenden? Wie muss eine Familie also beschaffen sein, wenn in ihr und durch sie der Mensch für den höchsten und letzten Zweck des Lebens entwickelt und vorgebildet werden, wenn der Mensch in ihr und durch sie den höchsten und letzten Zweck des Lebens erreichen soll? Sie müssen diesen letzten Zweck und die zur Erreichung desselben führenden Mittel erkennen, sich über den Weg und die Mittel zur Erreichung desselben verstehen und sich dafür gegenseitig durch ihre Kräfte, Fähigkeiten, Einsichten und Mittel nach den Forderungen und Bestimmungen des höchsten Zweckes, und nur diesen im Auge habend, unterstützen, und so weiter. Wenn auch eine einzige Familie allen diesen Forderungen entspreche, würde sie dadurch imstande sein, den höchsten und letzten Zweck des Menschenstrebens durch sich allein zu erreichen? Nein, warum nicht? Weil eine einzige Familie unmöglich alle Kräfte, Fähigkeiten, Mittel dazu in sich vereinigen kann. Wie wird also des Menschen und der Menschen letzter Zweck leichter und sicherer erreicht werden, wenn sich einige und mehrere, den höchsten Zweck des Menschenlebens und Strebens erkennende, sich über die Mittel zur Erreichung desselben verstehende und sich gegenseitig durch ihre Kräfte, Kenntnisse und Mittel förderlich unterstützende Familien für jenen höchsten Zweck vereinen? Nur das Menschengeschlecht als ein Ganzes, als eine Einheit, kann den höchsten und letzten Zweck alles menschlichen Strebens, Darstellung der reinen Menschheit, erreichen. So ist der Schüler nach einem großen Kreis- und Schlängellaufe zurückgekehrt zu der Haus- und Familienstube, von welcher er beim Anfang der Außenwelts- und Naturbetrachtung ausging, zurückgekehrt zu dem Mittelpunkte alles irdisch-menschlichen Treibens und Strebens, doch mit anderen Augen und Sinnen. Obgleich die Gegenstände der Außenwelt größtenteils nur äußerlich vorgeführt und angeschaut wurden, er hat den Menschen in seinen verschiedenen Beziehungen zu den Dingen der Außenwelt, er hat sich selbst gefunden. Dieser Unterrichtsgegenstand wurde als der erste besonders deshalb so ausgeführt, andeutend durchgeführt, um zu zeigen, wie jeder Unterricht von dem Menschen, dem Schüler, seinen nächsten Umgebungen, ausgehen, sich auf den Menschen zurückbeziehen und zu demselben zurückführen, zurückkehren müsse. dass die zuletzt angedeuteten Antworten in der angegebenen Vollständigkeit und dem angegebenen Zusammenhange von den Schülern, auch den seit dem Verlaufe des Unterrichtes an Alter vorgerückteren Schülern weder gegeben werden sollen noch können, braucht für den nur etwas Selbstdenkenden kaum ausgesprochen zu werden, aber entwickelt sollen in dem Schüler die Einsichten, die sie enthalten, werden, und diese auf seiner noch untergeordneten Stufe des Urteils in sich aufnehmen zu können. Dafür ist er gewiss entwickelt genug. Ebenso wenig braucht für Denkende ausgesprochen zu werden, dass, da der Unterricht sich ganz an die Örtlichkeit des Knaben und Schülers knüpfen soll und muss, deshalb bei der besonderen Anwendung alles ausgeschlossen bleibt, was außer dem Lebekreise des Schülers und Knaben ist. Es sollte bloß angedeutet werden, wie diese Außenwelts- und Naturbetrachtung nach einem in ihr selbst liegenden Gesetze und Lehrgange in Einheit und Ungestücktheit alles umfasst, was die Natur und Außenwelt dem Beachtenden vorführt. Doch werden sich einige ähnliche Beziehungen, wie z.B. für den Handel oder die höheren geistigen Tätigkeiten der Menschen, für alle angedeuteten Verhältnisse und Wirksamkeiten des Menschen finden, und je seltener und zurücktretender sie sich finden, umso mehr ist es nötig, sie aufzufassen und festzuhalten, um höhere und fernere Entwicklungen daran anzuknüpfen, denn wer sieht nicht, was sich bei dem jetzt immer allgemeiner werdenden, wenigstens äußerlichen Bildungsgrade selbst dem Leben des in größter Abgeschiedenheit lebenden Land- und Talbewohners zur Beachtung und Beurteilung aufdrängt, indem nicht allein die Überschauung, sondern auch die Durchschauung und Beherrschung der höheren Lebens- und Naturverhältnisse immer mehr und mehr das wird, was sie werden soll, eine Aufgabe zur Lösung für das ganze Menschengeschlecht. Auch wurde es nicht für nötig geachtet, für Denkende, und nur Denkende sollen lehren und unterrichten, die Spross- und Augenpunkte für jeden neuen Unterrichtszweig anzugeben, z.B. für die sogenannte Naturlehre, Physik, bei den Naturerscheinungen, dem auffallenden Hervortreten innerlich wirkender Kräfte, für die Chemie ebenfalls bei gewissen Naturerscheinungen der Umwandlung der Stoffe entweder durch Einwirkung allgemeiner Naturtätigkeiten, des Lichtes, der Wärme, so z.B. bei der Färbung, dem starken würzigen Geruch gewisser Blätter im Herbste, der Fäulnis und so weiter, oder durch Einwirken der Stoffe auf Stoffe, so den Spross- und Augenpunkt für die Gewerbskunde, Technologie, bei der Betrachtung der menschlichen Gewerbe und so weiter. Es ist überhaupt gut, wenn der Lehrende dies alles selbst in sich findet, es ist dann die Erkenntnis lebendiger, und der Unterricht gewinnt an Warmanteile. Und warum sollte nicht jeder Denkende den rechten Weg in sich zu finden imstande sein, wenn er sich nur treu und willig und ohne Klügelei, Zweifelsucht oder Eigendünkel von dem Geiste selbst leiten lässt? Denn in allen Menschen und in allen Wesen wirkt ja nur der einer ihnen allen gegebene Gottesgeist, und so wird auch der schon lange und vielgelernte, auch wenn er das Einfachste lehrt und wieder lehrt, lehrend lernen. Wenigstens geht es dem Schreiber dieses noch bis jetzt immer so. Wo käme denn auch sonst dem Lehrer die Kraft und der Mut zur Lehre, der denselben doch leider zu oft durch die willkürlich von der Einsichtslosigkeit und dem Vorurteil in den Weg gelegten Hindernisse und Schwierigkeiten verlässt? Darum werde gleich in Beziehung auf den Schüler hier dem Einwurf noch begegnet, wie soll der Knabe, besonders des hier vorschwebenden Alters von 6 bis 8 Jahren und etwas darüber, schon die hier vorgeführte Einzelkenntnis besitzen? Besitzt solche ja der Erwachsene kaum. Besitzen soll er sie auch noch nicht, allein sie soll ihm im Fortgange des Unterrichtes nach und nach kommen, und sie kommt ihm gewiss, wiederkehrende Durchlaufung dieses äußerlich von den Schülern größtenteils selbst geschaffenen Lehrganges hat es gezeigt, auch wird in dem Knaben eine solche Beachtung der Gegenstände der Natur und der Außenwelt angeregt, dass kaum etwas von nur einiger Wichtigkeit seiner Aufmerksamkeit entgeht, und er so gewiss die Belege zu dem, worauf eine frühere Lehrstunde aufmerksam machte, nachträglich liefert. So lernt der Mensch früher, was seine Bestimmung fordert, beachten und denken. Überdies weiß aber auch der Knabe, der Mensch mehr, als er sich bewusst ist. Nun ließe sich noch sagen, dass ein solcher Unterricht den Knaben zu früh aus seinen natürlich engen Grenzen herausführte, dass er durch die Mannigfaltigkeit, die er in sich aufnehme, eitel aufwissen würde. Mannigfaltigkeit der Kenntnis im notwendigen, lebendigen Zusammenhange macht nie eitel, denn sie macht den Menschen nachdenkend und zeigt ihm, dass er im Ganzen nur noch wenig weiß, jenes erhebt den Menschen zum Menschen, dieses gibt ihm seinen schönsten Schmuck, Bescheidenheit, Doch wie wäre es möglich, allen den Einwürfen und Arbern zu begegnen, die gemacht worden sind und die noch gemacht werden können? Darum überlassen wir den Umfang, das Wesen und die Wirkung dieses Unterrichtsgegenstandes, dieses Lehrganges der Betrachtung eines jeden, denn viel, sehr viel ließe sich über dessen Wichtigkeit noch sagen. Recht erkannt und recht aufgefasst kann er in der untergeordnetsten Schule angewandt und ausgeführt werden, und er wird sich rechtfertigen, denn er setzt den Menschen früher auf eine einfache lebendige Weise in den Mittelpunkt und inneren Zusammenhang alles dessen, was sich dem Menschen äußerlich zur Erkenntnis darbietet, ja zur Betrachtung aufdringt, und führt ihn so zum Nachdenken, zur Erkenntnis und Einsicht des Wesens, des letzten Grundes, wie des letzten Zweckes und Zieles aller Dinge. Dieses und ein dem ganz gemäßes Gebrauchen und Anwenden ist ja auch das letzte Ziel alles Unterrichtes, mit so verschiedenen Namen es auch immer benannt werden mag. Aneignung kleiner dichterischer, Natur und Leben erfassender Darstellungen, besonders zum Singen und für den Gesang. Die Natur und das Leben spricht in seinen Erscheinungen frühe, sehr frühe zum Menschen, allein sie spricht leise, so leise, dass der noch unentwickelte Sinn des Knaben, das noch ungeübte Ohr des Menschen auf dieser Stufe der Entwicklung die Sprache und Töne des Lebens und der Natur noch schwierig vernimmt, sie zwar wohl vernimmt und empfindet, sie sich aber noch nicht zu deuten, in seine Sprache überzutragen, in seiner Sprache auszudrücken versteht, und doch, bald nach dem ersten Empfinden, Fühlen und Wissen des Selbstes als eines von der Außenwelt Geschiedenen, regt sich auch schon in dem Menschen die Sehnsucht, das Leben, die Sprache der Außenwelt, besonders der Natur, zu verstehen, und die Ahnung, er werde das Leben, welches von außen überall entgegentritt, einmal in sich aufnehmen und zu dem Seinen machen, die Jahres-, wie die Tageszeiten und so weiter kommen und gehen, der Frühling mit seinem Keimen und Treiben und Sprossen und Blühen erfüllt den Menschen, und schon als Knaben, mit Lust und Leben, und rege läuft das Blut, und lauter schlägt das Herz. Der Herbst mit seinen fallenden farbigen und bunten Blättern und deren würzigem Dufte erfüllt den Menschen, und schon als Knaben, mit Sehnsucht und Ahnung, und der starre, aber klare stetige und beständige Winter weckt Mut und Kraft, und dies Gefühl von Mut und Kraft, Ausdauer und Entsagung macht frei und froh des Knaben Herz, des Knaben Sinn, darum jubelt er kaum so den ersten Frühlingsblumen und Frühlingsvögeln, wie den ersten Schneeflocken entgegen, die seinem Mute und seiner Kraft eine glatte, schnell zu durchfliegende Bahn zum fernen Ziele versprechen. Alles dieses sind Vorahnungen des künftigen, sind Hieroglyphen des stillen, noch schlummernden inneren Lebens, sind, recht erkannt und gewürdigt und verstanden, Engel, die den Menschen in und durch das Leben führen. Darum sollen sie für den Menschen nicht verloren gehen, nicht in leeren Dunst und Nebel zerfließen. Und was hat unser Leben, wenn unsere Kindheit und Jugend arm und leer war, arm und leer an frischen, lebendigen Gestalten und lebenerhöhenden, sehnenden und hoffenden, ahnenden und glaubenden Empfindungen und Gefühlen, arm und leer an dem empfunden haben und bewusst werden unseres edleren Selbstes, gestehen wir es uns nur, ist unsere Kindheit und Jugend, die Sehnsucht und das Hoffen, die Ahnung und der Glaube unserer Kindheit und Jugend, besonders unserer Knabenzeit, nicht die unerschöpfliche Quelle, aus welcher wir im späteren Leben und für dasselbe Kraft, Mut und Ausdauer schöpfen, ist nicht, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und so weiter und, wohl dem, der den Herrn fürchtet und so weiter, bei allen Abirrungen der Grundgedanke in dem Leben des Sängers Gottes und der Natur, und wenn es sich auch in dem frühesten Leben desselben für uns nicht mit Worten ausspricht, so geht doch aus seinem Spätern hervor, dass es schon in der frühesten Zeit desselben in ihm wirkte, wohnte und ihn bewegte, und ging nicht das erste aus der Beachtung der Natur, und das zweite aus der des Lebens hervor, war nicht ebenso der Grundgedanke im Leben des Weltheilandes, seht an die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, Gott erhält sie, wie viel mehr sollte er nicht die Menschen, seine Kinder, in allen Begegnissen des Lebens erhalten, und, ich muss sein in dem, das meines Vaters ist und ist beides nicht in dem sinnvollen Aufnehmen der Natur und des Lebens begründet. Aber nicht allein Natur und Leben spricht zu dem Menschen, sondern auch der Mensch möchte gern aussprechen die Ahnungen und Empfindungen, die dadurch in ihm geweckt werden, für die er aber nicht Worte finden kann. Und diese sollen ihm nun nach der Forderung seiner Gemütsentwicklung, der Entwicklung seines inneren Sinnes, gegeben werden. Auch das Verhältnis des Menschen zum Menschen ist weder ein so äußerliches, wie einige wähnen, noch ein so leicht in seiner Innerlichkeit mitteilbares, wie andere glauben, wohl ist es tiefen Sinnes und hoher Bedeutung voll. Allein die leisen Anklänge dessen müssen früher in dem Knaben gepflegt werden, aber mehr mittelbar, gleichsam im Spiegel, als unmittelbar durch vernünftelndes, forderndes Wort. Das unmittelbar Fordernde fesselt, hemmt, tötet, es richtet das Kind ab und macht es zur Marionette. Das mittelbar Anregende z.B. im Spiegel des Liedchens, ohne moralisierende Nutzanwendung, gibt dem Gemüte und Willen des Knaben die innere Freiheit, welche für dessen Entwicklung und Erstarkung so notwendig ist. Nur muss hier wieder das äußere und innere Leben des Knaben, dies ist freilich die erste und unerlässliche Forderung, damit in Übereinstimmung stehen. Umso seltener und zurückgetretener dies nun im Leben sein mag, umso mehr soll es da, wo nur möglich, gepflegt werden, und sogar der Unterricht, der sonst kaum das Leben berührende, die Schule, sonst vom Leben getrennt, soll es pflegen. Treten wir in eine Lehr- und Schulstube, wo in diesem Augenblicke ein Unterricht in diesem Sinne und Geiste beginnt. Mehr als 12 muntere Knaben von 6 bis 9 Jahren sind versammelt und wissen, dass auch ihnen heute die Freude werden soll, unter bestimmter Leitung ihres Lehrers etwas zu singen. Die geordneten Knaben erwarten den Anfang des Unterrichtes, der Stunde, wie sie es nennen. Der Lehrer war zufällig nachmittags abwesend gewesen, es ist Abend, er tritt zu ihnen und singt ihnen wiederholt entgegen, dies ihnen zugesungen werdende Guten Abend liegt und tritt ihrem inneren Leben unerwartet so nahe, dass es sie mit Lust, Freude und Lachen erfüllt. Nun sagt der Lehrer, bekomme ich keinen Gegengruß und singt ihnen nochmals zu, die meisten entgegnen sprechend, guten Abend, einige, schönen Dank, wenige sagen mir singend, guten Abend. Zu diesen wendet sich nun besonders der Lehrer und sagt, singt mir auch den guten Abend entgegen. Leise singt, der eine, der zweite scherzend, ein dritter und so weiter. Andere, zu denen sich der Lehrer wendet, singen mit den gleichen oder ganz ähnlichen Tönen wie der Lehrer guten Abend. Guten Abend hat mir, der Erstere, zugesungen, singt mir es nun gemeinsam entgegen, sie singen es. Guten Abend hat mir, der Zweite, gesungen, singt auch dies mir gemeinsam, sie singen wieder. Der Lehrer fährt nun gleichsam erzählend fort, ist es wahr, fragt er nun, so wollen wir es gemeinsam singen, Lehrer und Schüler wiederholen das Vorige gemeinsam. Der Lehrer fährt erzählend fort, ist das auch wahr nun, so wollen wir es auch gemeinsam singen, nun singen sie das Ganze gemeinsam. Nun derjenige allein, welcher die Wahrheit des Gesagten am meisten in sich empfindet und wieder auszudrücken vermag, die durch Eindrücke der Jahreszeit geweckten Empfindungen festhaltend und sie durch Schilderung der Naturerscheinungen ausdrückend, geht der Unterricht durch Gesang und Gegengesang fort. Ohr und Stimme soll zugleich durch diesen Unterricht entwickelt, die Empfindung, durch Wort und Töne ausgedrückt, soll klar werden, die äußeren Umstände sind heute ähnlich den gestrigen. Darum beginnt auch heute der Unterricht und fährt fort wie gestern. So mehrmals dasselbe gesungen habend, sagt munter der eine der Knaben, bekommen wir nicht auch bald ein Liedchen vom Sonnenschein? Diese Frage drückt natürlich zugleich den inneren Wunsch des Knaben aus, dass nach schon lange anhaltendem Regen, Nebel und Wind, es wieder heiteres und klares Wetter werden möchte. Der Lehrer nimmt diese Empfindung des Knaben auf und singt ihm zu, und freudig singen es die Knaben nach und gemeinsam. Es ist dieser Anfang des Unterrichtes hier mitgeteilt worden, weil er keineswegs der günstigste ist. Raue, unfreundliche Herbsttage, nasskalter Abend, keine Aufforderung zum Hervortreten des inneren Lebens, der Morgen, der Frühling, ein Spaziergang an demselben, ein Ruhen an einem Abhange und so weiter würde geschickter gewesen sein, das innere Leben zu erregen. Doch werden nun gewiss die dadurch umso erwartungsvolleren Knaben umso fröhlicher den ersten klaren, die Flur in weichem wolligem Schneegewande zeigenden Tag und einen klaren, heiteren, stern- und mondhellen Abend begrüßen. Und umso lebendiger und inniger fühlend werden sie im kommenden Frühling singen, seht den Himmel wie heiter, Laub und Blumen und Kräuter schmücken Felder und Hain, oder, willkommen im Grünen, der Himmel ist blau und blumig die Au, der Lenz ist erschienen. Zweckmäßige Sammlungen von Liedern und Liedchen und kleinen dichterischen Darstellungen, aus welchen ein in seinem Gegenstande lebender, von demselben erfüllter und durchdrungener Lehrer schöpfen kann, gibt es genug. Sie sind hinlänglich bekannt und werden es noch mehr dem, welcher ihre Bekanntschaft sucht, sind ihre Darstellung und Zeichnung, besonders der Einzelempfindungen und Einzeleindrücke, nicht einfach und kurz genug. So kann ein nur etwas aufmerksamer und sinnvoller Lehrer leicht die augenblicklichen Empfindungen und Gefühle der Knaben, wie die Eindrücke der Natur in lebendige und zeichnende Worte übertragen. Auch an das eigene Leben des Kindes und Knaben erfassenden Darstellungen fehlt es nicht. Z.B. Wir Kinder, wir hüpfen so munter wie Hirschchen im Wald, doch lernen wir wacker mitunter, denn Knaben, die werden auch alt, so auch das Einzelleben eines oder einiger. Z.B. Liebe Täubchen, meine Freude, kommt und fresst aus meiner Hand, die Tierwelt in allgemeiner höherer Beziehung. Z.B. Willst ein feines Liedchen hören, höre nur die Biene an, wie sie wacker singen kann, Fleiß und Kunst liebt jedermann, besonders das Verhältnis des Menschen zum Menschen, zum Beispiel wenn ich ein Vöglein wär, und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir, Mutter o, Mutter mein, bleib nicht mehr fern, oder, in trauter, muntre Brüder und holder Schwestern rein singen, ich vergnügte Lieder und lerne friedsam sein, oder, wie fein und lieblich wenn unter Brüdern, wenn unter Schwestern die Eintracht wohnt, wenn Hand in Hand durchs schöne Land des Lebens alle gehen, dann wird es noch einmal so schön, wo wir sie wandeln sehen, sich auf das innere Leben des Kindes und Knaben beziehend. Z.B. des Kindes Engel, es geht durch alle Lande ein Engel still umher, kein Auge kann ihn sehen, doch alles sieht er, der Himmel ist sein Vaterland, vom lieben Gott ist er gesandt, er geht von Haus zu Hause, und wo ein gutes Kind bei Vater oder Mutter im Kämmerlein sich findet, da wohnt er gern und bleibet da, und ist dem Kindlein immer nah, und, o Tage süßer Freude, nie weicht von mir zurück, im bunten Jugendkleide empfind ich süßes Glück, da schlaf ich ohne Sorgen beim Licht des Mondes ein, und mit dem jungen Morgen erwach, ich, mich zu freuen, aber vergessen darf man bei diesem Unterrichte, wenn man ihn, da er Darstellung des eigenen Lebens des Kindes ist, Unterricht nennen will, nicht, dass er von dem eigenen Leben des Schülers aus, und aus demselben wie eine Knospe, ein Spross hervorgehen müsse, die Empfindung, das innere Leben muss notwendig vorausgehen, ehe dem Knaben Worte und Ton gegeben werden darf, und dies ist besonders die trennende Verschiedenheit dieses Unterrichtsganges von dem, welcher Kinder und Knaben nur von außen kleine Gedichtchen und Liedchen anlernt, die darum auch weder Leben erweckend noch Leben erfassend und darstellend sind. Überhaupt gilt auch hier alles, was früher über Aneignung religiöser Aussprüche, besonders im Anfange ausgesprochen wurde, Sprachübungen von der Natur- und Außenweltsbetrachtung ausgehend. Die Natur- und Außenweltsbetrachtung hat die Gegenstände, Sachen und Dinge, rein als solche, ihren Gesamteindrucke nach, und nach ihren ganz allgemeinen besonders örtlichen Beziehungen allein im Auge. Die Betrachtung der Sprache als Darstellungsmittel ist dabei untergeordnet, denn der Mensch betrachtet für sich allein die Gegenstände und nimmt ihr Wesen in sich auf, ohne zu sprechen, allein beim Unterricht muss hier die Sprache als Hilfsmittel hinzukommen, um einen Beweis, so gut als möglich, zu haben, dass der Schüler auch die Sache wirklich angeschaut, betrachtet und aufgefasst habe. Die Sprachübungen gehen nun zwar auch von den Gegenständen selbst aus, fassen sie aber nach ihren Äußerungen und nach den davon abhängenden Eindrücken auf den Menschen, auf die Sinne des Menschen auf, und haben vorwaltend die dadurch in und bei dem Menschen bedingte und geforderte Bezeichnung durch die Sprache im Auge. Die Natur- und Außenweltsbetrachtung hat es mit den Gegenständen selbst, diese, die Sprachübungen, vorwaltend mit Abbildung derselben in ihren einzelnen Erscheinungen und Eindrücken durch und am hörbaren Stoffe der Sprache, und besonders mit Aneignung und Übung dieser Sprache als Abbildungs- und Darstellungsmittel, aber noch in inniger Einigung mit dem Gegenstande selbst, zu tun. Die Natur- und Außenweltsbetrachtung fragt, was ist, die Sprachübung fragt und übt, wie bezeichnet das, was ist, die Sprache, wie die Natur- und Außenweltsbetrachtung nur den Gegenstand rein an sich betrachtet, so betrachtet die Sprachübung seine Wirkung auf den Menschen und auf die Sinne des Menschen, und, wie wir diese Eindrücke, diese Wahrnehmungen richtig und entsprechend durch die Sprache bezeichnen. Hierdurch wird nun sogleich noch eine dritte Betrachtung bedingt, die Betrachtung der Sprache rein an sich und ohne alle Zurückbeziehung auf den bezeichneten Gegenstand, nur als Erzeugnis des Menschen und des Gebrauchs seiner Sprachwerkzeuge. Diese Übungen sind die Sprechübungen, welche sich also wieder unmittelbar an die Sprachübungen anschließen und daraus hervorgehen. Die vollständige Vorbildung zu einer gründlichen Sprachkenntnis und Sprachgebrauch fordert also zunächst ein Dreifaches: einmal die Betrachtung der sinnlichen Gegenstände der Sprache allein, Außenweltsbetrachtung, dann die Betrachtung der Sprache und Gegenstände geeinigt, von der Außenwelt zur Innenwelt übergehend, Sprachübungen, endlich Betrachtung der Sprache allein, ohne Rücksicht auf die Gegenstände, bloß als Stoff, Sprechübungen. Der Lehrgang der Außenweltsbetrachtung wurde im Vorigen angedeutet. Der Lehrgang der Sprachübungen ist folgender: er geht, wie ausgesprochen, von der sinnlichen Anschauung der Außenwelt aus und steigt zur inneren Anschauung empor. Der Lehrer beginnt: wir sind in einer Stube, mehrere Dinge sind um uns her, nenne mir einige dieser uns umgebenden Gegenstände, der Spiegel, der Schrank, der Ofen und so weiter. Könnten noch mehrere Gegenstände um uns her in der Stube sein, ja könnten so viele Gegenstände und Dinge in die Stube hereingebracht werden, als jemand wollte und Lust hat. Nein, warum nicht? Weil dann nicht Raum und Platz genug da sein würde. Warum würde zu so viel Dingen, als man Lust hätte hereinzubringen, nicht Raum und Platz genug in der Stube sein? Weil jedes Ding seinen eigenen Platz und Raum, seine eigene Stelle einnimmt. Beweise und zeige mir dies durch irgendetwas: da, wo meine Hand ist, kann nicht auch meine Schiefertafel sein, oder da, wo ich bin und schreibe, kann nicht auch zugleich mein Nachbar sein, und ich nicht zugleich mit ihm an und in seiner Stelle, oder da, wo der Ofen steht, kann nicht auch zugleich der Schrank stehen. Was heißt also nun: jedes Ding nimmt seinen eigenen Raum und eigenen Platz, seine eigene Stelle ein. An der Stelle, wo es ist, an seiner, des Dinges Stelle, kann nichts anderes sein und wirken, tätig sein. Wie, auf welche Weise und wodurch nimmst du die Wirksamkeit und Tätigkeiten der Dinge, der Gegenstände in ihrem Raume wahr? Durch meine Hände, Augen, Ohren und so weiter. Wir nehmen eigentlich die Dinge und Gegenstände außer uns nur dadurch wahr, dass wir das Wesen der Dinge außer uns gleichsam in uns aufnehmen, uns innerlich machen, dh in uns selbst aufnehmen und empfinden. Daher nennen wir die Werkzeuge, durch welche dies geschieht, Augen, Ohren, Hände und so weiter, und die Tätigkeiten, Hören, Sehen und so weiter, die Sinne. Wir wahrnehmen also und wir erkennen die Gegenstände außer uns durch die Sinne, fragend: wodurch wahrnehmen und erkennen wir und so weiter? Nennt mir die Sinne, wodurch wir wahrnehmen und erkennen, dass der Gegenstand etwas wirke und tue. Lässt sich von jedem Gegenstande und Dinge sagen, dass er etwas wirke und tue? Ja, nein, warum ja, warum nein? Nennt mir von jedem der uns umgebenden Gegenstände etwas, das er tue und wodurch er euch bemerkbar wird und ist: das Tintenfass steht, die Feder liegt, der Spiegel hängt, das Gewand liegt, der Stock lehnt, die Sonne scheint, der Schüler sitzt, der Kanarienvogel singt, die Uhr geht, der Knabe spricht, das Federmesser schneidet, der Zirkel sticht, der Stiefel drückt. Werden alle diese Gegenstände auf die gleiche Weise und durch dieselben Sinne wahrgenommen? Nein, manche sehe ich, manche fühle ich und so weiter. Manche dieser Gegenstände nehmen wir also in ihrem Wirken und Tun vorweitend durch das Gesicht, manche vorweitend durch das Gefühl, besonders das Getast wahr. Kann ich die Tätigkeiten und das Wirken mancher Dinge nur fühlen und tasten, ohne sie zu sehen? Ja, nenne mir Gegenstände und deren Tätigkeiten, welche vorweitend durch das Gefühl, Getast, wahrgenommen werden können, ohne sie auch noch durch irgendeine andere Tätigkeit und Wirksamkeit zu erkennen. Das Tintenfass steht, die Schiefertafel liegt, der Stock lehnt, das Gewand liegt. Kann ich diese Gegenstände in diesen ihren Tätigkeiten auch noch durch einen anderen Sinn als das Gefühl und Getast wahrnehmen? Ja, durch das Gesicht, durch die Augen. Sucht unter den euch bekannten Gegenständen die auf, welche wirklich stehen. Das Haus steht, der Pfahl steht, der Schrank steht und so weiter. Erst wird gemeinsam durchgesprochen, wie vorsteht, dann zusammenfassend: das Haus, der Pfahl, der Schrank steht, alle diese Gegenstände stehen. Sucht Gegenstände auf, von welchen man sagt, sie stehen: das Wasser steht, die Sonne steht, die Mühle steht, der Zeiger steht, das Blut steht, der Puls steht. Nennt mir unter den euch bekannten Gegenständen die, welche liegen, lehnen, hängen, stecken, sitzen und so weiter. Nennt mir Gegenstände, von welchen man sagt, sie liegen, lehnen, hängen, stecken, sitzen und so weiter. Haben die eben genannten Tätigkeiten und Wirksamkeiten der Gegenstände etwas Gemeinsames, Einen des was zeigen sie gemeinsames, innerliche Tätigkeit ohne äußerliche Bewegung oder bei äußerer Ruhe, könnt ihr in euch und überhaupt an dem Menschen wohl auch innerliche Tätigkeiten bei äußerlicher Ruhe oder ohne äußerliche Bewegung bemerken. Ja, der Mensch ruht, der Mensch schläft, der Mensch wacht, er träumt, er sinnt, der Mensch denkt, er fühlt und so weiter, nennt mir Gegenstände, welche wirklich ruhen, schlafen, wachen und so weiter, so Gegenstände mit äußerlicher, und zwar zugleich fortschreitender Bewegung, z. b. gehen, laufen, rennen, fließen, fliegen, schreiten, tanzen, hüpfen, springen, schwimmen, reiten, rollen, fahren, gleiten, fallen, sinken und so weiter, so Gegenstände mit äußerlich sichtbarer Bewegung ohne Fortschreitung, wallen, wogen, sieden, atmen, drehen, blühen, reifen, weiter Gegenstände mit äußerlicher fortschreitender Bewegung, mitteilend, z. b. ziehen, fahren, heben, tragen, stoßen, Gegenstände mit trennender Tätigkeit, z. b. schneiden, stechen, bohren, brechen, hobeln, sägen, reißen, spalten und so weiter, Gegenstände mit verknüpfender Tätigkeit, z. b. flechten, binden, stricken, nähen, stopfen, weben und so weiter, Gegenstände mit bildender Tätigkeit, z. b. bilden, malen, zeichnen, schreiben, schmieden und so weiter, Gegenstände mit nur sichtbarer Tätigkeit, z. b. glänzen, scheinen, schimmern, leuchten, dunkeln und so weiter, Gegenstände mit nur fühlbarer Tätigkeit, z. b. wärmen, kälten, schmerzen, freuen und so weiter, Gegenstände mit nur hörbarer Tätigkeit, z. b. singen, pfeifen, flöten, sprechen, reden, lachen, jauchzen, weinen, heulen, winseln, ächzen, stöhnen, röcheln, klingen, rauschen, knarren, klappern und so weiter, allgemeine Naturtätigkeiten, z. b. stürmen, wehen, regnen, hageln, schneien, donnern, frieren und so weiter, Gegenstände mit besonders innerlicher Geistestätigkeit, lieben, hassen, loben, Gegenstände mit zurückbeziehender Tätigkeit, z. b. sich schneiden, sich waschen, sich kämmen, sich ankleiden, sich freuen, sich scheuen, sich fürchten, sich achten und so weiter, welche der genannten Tätigkeiten sind vorwaltend, welche sind ausschließend dem Menschen eigen, was haben alle die Tätigkeiten, welche vorwaltend und welche ausschließend dem Menschen eigen sind, eigentümlich ist das Tintenfass steht, der Spiegel hängt, die Feder liegt, woran und wodurch werden diese und wurden die im bisherigen betrachteten Gegenstände im Raume als daseiend erkannt durch die Art ihrer Tätigkeit, durch ihr Wirken, vor dir steht das Tintenfass, wird es dir noch durch irgendeinen anderen Eindruck auf deine Sinne bemerkbar als durch irgendeine Äußerung seiner Tätigkeit, irgendeine Art seines Wirkens, ja, es ist rund, es ist bleiern, vor dir liegt die Feder, wird sie dir noch durch irgendeinen anderen Eindruck bemerkbar als durch eine Äußerung ihrer Tätigkeit, ja, sie ist lang, sie ist schwarz, sucht mir Gegenstände auf, die euch durch ähnliche Eindrücke bemerkbar werden, wie soeben das Tintenfass und die Feder, und bezeichnet die Eindrücke zugleich, der Bleistift ist lang, der Griffel ist kurz, der Stuhl ist braun, der Ofen ist groß, das Töpfchen ist klein, die Schiefertafel ist dick, das Lineal ist hölzern, der Tisch ist rund, der Tisch ist rund, sucht mir noch Gegenstände auf, welche rund sind, das Tintenfass ist rund, der Bleistift ist rund, der Kreis ist rund, die Kugel ist rund, die Scheibe ist rund, das Loch ist rund, auf zweifache Weise, einzeln und zusammenfassend durchzusprechen, wie immer, sucht Gegenstände und Sachen auf, von welchen man sagt, sie sind rund, eine Zahl ist rund, eine Forderung ist rund, eine Antwort ist rund und so weiter, sind der Bleistift, die Scheibe, die Kugel, alle auf gleiche Weise rund, sucht Gegenstände auf, die kreisrund sind, weiter, was ist kugelrund, was ist walzenrund, was ist eirund, was ist länglich rund, was ist länglich geradlinig, dreieckig, viereckig, vieleckig, hohl, spitzig, schön, hässlich, wie können alle genannten Gegenstandseindrücke zusammenfassend bezeichnet werden als Eindrücke der Form und Gestalt, ebenso, breit, schmal, dick, dünn, lang, kurz, hoch, niedrig, klein, groß und so weiter, als Eindrücke der Größe, ebenso, einfach, zweifach, dreifach, einteilig, zweiteilig, dreiteilig und so weiter als Eindrücke der Zahl, weiter, eben, glatt, rau, höckerig, bucklig, schuppig, körnig, sandig, splittrig als Oberflächeneindrücke, ebenso hölzern, steinern, silbern, hanfen, flexen, golden und so weiter als Eindrücke des Stoffes. Weiter, hart, weich, spröde, fest, flüssig, luftig, erdig, dehnbar, prägbar und so weiter. Eindrücke des Zustandes, des Zusammenhanges. Weiter, rot, grün, gelb, blau, veilchenblau, rot-gelb, farbig, bunt, weiß, schwarz, grau, scheckig, glänzend, schimmernd und so weiter, als Eindrücke des Lichts und der Farbe. Ebenso, faul, stinkend, moderig, würzig, als Eindrücke der Ausdünstung und so weiter und so weiter. So, schön, hässlich, anständig, sittsam, lustig, mürrisch, freudig, duldsam, sparsam, aufmerksam, gelehrig, gesprächig, geduldig, herzlich, kindlich, freundlich, scherzhaft, herzhaft, schalkhaft und so weiter, als Eindrücke des Betragens, der Stimmung und der Neigung. Schon die Außenweltsbetrachtung zeigte mit Bestimmtheit die Augen- und Sprosspunkte zur Entwicklung für das Auf- und Eintreten der Naturlehre, Physik und Chemie, als einstigen selbstständigen Unterrichtsgegenstandes, die Sprachübung. Als von der Außenwelt, besonders Naturbetrachtung ausgehend, kommt bei der Auffassung und Anschauung der Tätigkeiten und des Wirkens, der Äußerungen und der Eindrücke der Gegenstände und der richtigen und erfassenden Bezeichnung derselben durch die Sprache umso bestimmter und zweifelloser auf sie zurück, als die Aufsuchung und Auffassung der Bedingungen und Ursachen jener aus den Wirkungen der Kräfte und Stoffe der Dinge hervorgehenden, auf das Wesen derselben sich beziehenden Tätigkeiten und Eindrücke wesenerschöpfend behandelt und ganz entsprechend durch die Sprache bezeichnet sind. Die physikalische und chemische Seite der Naturbetrachtung, die ja für jeden Menschen so wichtig ist, findet in dem Schüler später umso größere und eindringlichere Teilnahme und wurzelt gewiss umso tiefer in ihm, als wesenerschöpfend dieser Unterricht war. Es müssen deshalb, wegen der im gewöhnlichen Leben viel zu geringen Beachtung und Ausbildung dieser Seiten der Außenweltsbetrachtung und der Sprache, dieselben in dem Unterricht als für Naturlehre, Physik und Chemie vorbereitend ganz besonders berücksichtigt werden, sonst schwebt der künftige Unterricht in diesen Zweigen menschlicher Kenntnisse in der Luft, ist wenigstens an dem Baume der menschlichen Erkenntnis kein lebendig hervorgesproßter Ast und Zweig, höchstens ein aufgepfropfter, wie dies bei dem Verhältnis mehrerer besonders naturwissenschaftlicher Erkenntnis und Lehrgegenstände zu dem Menschen so häufig der Fall ist, und wie gewiss viele, denen Auge und Sinn im Knabenalter nicht dafür geweckt war und die sich doch später mit diesen Naturwissenschaften beschäftigten, wenn sie gegen sich aufrichtig sein wollen, in sich werden nachweisen können, wegen der Wichtigkeit des hier angedeuteten, auf welches die Sache selbst allen Ernstes wiederkehrend hin- und zurückweiset, indem der Mensch, der Knabe, nicht allein dadurch in den Mittelpunkt der ihn umgebenden Außenwelt gesetzt wird, indem er die Gegenstände derselben in den mannigfachsten Beziehungen unter sich und zu dem Menschen, zu sich, erkennt und dadurch nicht allein sich selbst wahrhaft findet, sondern ganz besonders auch seine innere Geistes-, Worts- und Begriffs-, Bildung mit der Natur- und Gegenstandswelt in Übereinstimmung und Ausgleichung kommt. Deshalb wird dieser Unterrichtsgegenstand so überwiegend in das Einzelne gehend behandelt, auch die Zahlen-, Formen- und Größenkunde, in ihrer Gesamtheit die Raumkunde, sprost sehr bestimmt aus ihm hervor, und es liegen die Augen- oder Knospenpunkte dafür im Vorhergehenden klar vor, denn Zahlen-, Formen- und Größenkunde muss notwendig, soll sie später als Zahlen-, Formen- und Größen-, als allgemeine Raumlehre lebendig, wirksam und fruchtbringend ins Leben eingreifen, auf dasselbe zurückwirken, von der Beachtung und Betrachtung der Raumerscheinungen und Verhältnisse der umgebenden Wirklichkeit ausgehen. Wir fahren in dem Lehrgange selbst fort. Ihr sagtet früher, der Baum ist blätterig, der Strauch ist dornig, das Glas ist rissig, das Tuch ist löcherig. Könnt ihr mir diesen Eindruck des Baumes, Strauches, Tuches auch noch anders durch die Sprache bezeichnen? Der Baum hat Blätter, der Strauch hat Dornen, das Glas hat Risse, sucht mir noch Gegenstände auf, wo Ähnliches stattfindet und wo einer gleichsam den anderen hat. Der Mensch hat Hände, die Hände haben Finger, die Finger haben Glieder, die Fingerspitzen haben Nägel, der Fisch hat Schuppen, die Gans hat Federn, der Igel hat Stacheln, der Baum hat Blätter, sucht alles auf, was Haut hat, alles, was Schuppen hat, was Federn hat, was Stacheln, was Blätter hat und so weiter. Der Baum hat Blätter, das Buch hat Blätter, Die Blume hat Blätter und so weiter und so weiter. Nun zur Anschauung und Auffassung der Gegenstände in räumlichen Beziehungen. Der Baum hat Blätter. Wo hat er Blätter? An den Ästen, an den Zweigen. Die Blumen haben Blätter. Wo haben sie Blätter? An dem Kelche, auf dem Kelche. In dem Kelche, sucht Gegenstände auf, welche an einem anderen sind, die Ohren sind an dem Kopfe und so weiter, sucht Gegenstände auf, welche an einem anderen Rind tätig sind, die Tafel hängt an der Wand, der Schüler sitzt an dem Tische, der Schlüssel steckt an der Türe, ebenso werden die Gegenstände in Rücksicht der anderen räumlichen Beziehungen betrachtet und bezeichnet, und zwar zuerst in rührender Tätigkeit, Z. B. Das Buch steht in dem Schranke, die Musikalien liegen auf dem Klaviere, der Vogel fliegt über dem Hause, die Katze lauert unter dem Tische, die Kugel steckt zwischen dem Holze, der Schüler sitzt neben dem Lehrer, und so weiter. Für alles werden nun von den Schülern so viel als nur möglich Anschauungen aufgesucht. Nun werden Gegenstände aufgesucht, welche in räumlicher fortschreitender Tätigkeit zueinander stehen. Z. B. Der Knabe schaut an die Tafel. Der Lehrer kommt in die Schule, der Vogel fliegt auf die Sprosse, der Sperling kriecht unter das Dach, das Mädchen tritt neben die Mutter, und so weiter. Endlich beides vergleichend, der Rock hängt an der Wand, der Rock wird an die Wand gehängt, das Buch liegt in dem Schranke, das Buch wird in den Schrank gelegt. Wie bisher die Gegenstände in bestimmten räumlichen Beziehungen zueinander erkannt und angeschaut wurden, so nun Anschauung, Auffassung und Bezeichnung derselben in unbestimmten allgemeinen räumlichen Beziehungen, als, oben, unten, rüben, drüben, innen, außen, diesseits, jenseits, hin, her, hinauf und herauf, hinab und herab und so weiter. Die weitere Durchführung dieses Unterrichtsgegenstandes muss ja abgebrochen werden, da sie den für die Andeutungen des Lehrganges hier bestimmten Raum zu weit überschreiten würde, es sei nur noch gesagt, dass dieser Lehrgang nach einem in ihm selbst liegenden Gesetze alle von der Sprache zu bezeichnenden Verhältnisse und Beziehungen von den einfachen zu den zusammengesetzteren fortschreitend umfasst, zuletzt mit einer zusammenfassenden, beschreibenden, erzählenden und so weiter Darstellung wirklicher Außenweltserscheinungen schließt, Übungen zu und für äußerliche, körperlich-räumliche Darstellungen nach Regel und Gesetz, vom Einfachen zum Zusammengesetzten fortschreitend nicht nur durch das, was der Mensch früher, auch schon als Knabe, von außen empfängt und von außen in sich aufnimmt, entwickelt und bildet sich der Mensch aus und der Erreichung seiner Bestimmung und seines Berufes entgegen, sondern, und soll gewogen und abgemessen werden, überwiegend mehr durch das, was er entfaltet und aus sich darstellt, wie auch die Bezeichnungen Entwicklung und Ausbildung selbst sagen. Auch lehrt die Erfahrung und Geschichte, dass die für echtes Menschenwohl am wahrhaftesten und eindringlichsten förderlich gewesenen Menschen es bei weitem mehr durch das geworden sind, was sie aus sich dargestellt, als durch das, was sie in sich aufgenommen haben, denn wie jeder weiß, dass wir, echt und wahrhaft lehrend, an Erkenntnis und Einsicht vorwärts schreiten, so weiß auch jeder, und die Natur schon lehrt es jeden, dass der Gebrauch der Kraft die Kraft nicht allein weckt, sondern sie ganz besonders auch erhöht und steigert, und wie schon das Aufnehmen und Auffassen der Sache im Leben und Handeln selbst bei weitem mehr entfaltend, ausbildend und stärkend ist als das bloße Aufnehmen und Empfangen im Worte und Begriffe, so ist auch das Gestalten an und durch Stoff im Leben, im Handeln und Tun, geknüpft an Denken, Gedanken und Wort, für die Entwicklung und Ausbildung des Menschen bei weitem höher, als die Darstellung, obgleich Darstellung, durch Begriffe und durch Wort ohne Gestaltung. Und so schließt sich dieser Unterrichtsgegenstand mit Notwendigkeit an die soeben behandelten der Außenweltsbetrachtung und Sprachübung an. Das Leben und Treiben des Knaben hat eigentlich nur den Zweck einer Außersichtdarstellung seines Selbstes, ja sein Leben besteht eigentlich nur in einer Außersichtdarstellung seines Innern, seiner Kraft, besonders am Stoffe und durch Stoff. In dem von ihm Gestalteten sieht er nicht äußere Gestalten, die in ihn eindringen wollen und sollen, sondern er sieht darin seinen Geist, die Gesetze und Tätigkeiten seines Geistes, die sich ihm aussprechen, aussprechen wollen und sollen, denn die Bestimmung besonders der Lehre und des Unterrichtes ist, mehr und immer mehr aus dem Menschen heraus, als in ihn hineinzubringen, weil das, was in den Menschen hinein kann, wir schon wissen und schon ein Eigentum der Menschheit ist, und weil es auch jeder, schon darum, weil er Mensch ist, notwendig nach den Gesetzen der Menschheit wieder aus sich entfalten und entwickeln wird, aber was noch aus der Menschheit heraus, was das Wesen der Menschheit noch entwickeln will und soll, das wissen wir noch nicht, ist noch nicht ein Eigentum des Menschengeschlechtes, und dennoch ist ja das Menschenwesen, wie Gottes Geist, ein ewig aus sich entfaltendes, so einleuchtend dies uns nun auch aus der Beobachtung des Lebens, des eigenen und Fremdlebens, sein könnte und sollte, wenn wir nur aufrichtig gegen uns und klar in Anschauung und Auffassung der Ursachen dessen wären, was wir sind, so sind wir, und selbst die Besseren und Besten unter uns, doch schon so von äußerlich angenommenen Vorurteilen und Meinungen übertüncht, wie die Pflanze am kalkigen, umsteinenden Quell, dass wir nur mit größter Mühe und Selbstzwang dem Besseren, und auch dann doch nur noch in sehr kleine Masse Gehör geben, denn lasst uns wenigstens uns das gestehen, dass wenn wir, die wir uns doch gewiss zu den Einsichtigeren und das Bessere, ja Beste unserer Kinder wollenden zählen, wenn wir von Entwicklung und von Ausbildung unserer Kinder sprechen, wir eigentlich von Einwicklung und Ausbildung reden, ja nicht einmal von einer Bildung reden sollten, was mit Entwicklung des Geistigen im Menschen, des Wollens und Willens zusammenhängt, sondern von einem Prägen und Formen, wie sehr wir auch alle stolz glauben, über diese geisttötende Ansicht längst hinweg zu sein, und bange, eh nicht bange muss es darum denen werden, welchen wir, da wir es selbst aus Gründen nicht können, unsere Kinder, unsere Söhne zum Erziehen übergeben, was sollen sie tun, Jesus, den wir doch alle aus einer Überzeugung, welche ganz eines mit unserem innersten Wesen ist, als unser größtes Vorbild erkennen, spricht, lasset die Kinder zu mir kommen und wohnet ihnen nicht, denn ihnen ist das Himmelreich und heißt dies nicht, wehret ihnen nicht, denn noch wirkt wenigstens am unzerstücktesten in ihnen das von ihrem himmlischen Vater ihnen gegebene Leben, und noch ist ihnen eine freie Entfaltung desselben vergönnt, und erkennen wir darin nicht, wie in allen Aussprüchen Jesu, Gottes Stimme, wem sollen die Erzieher nun Gehör geben, Gott oder uns Menschen und könnten sie es, wen sollten sie täuschen, Gott oder Menschen, Gott können sie nicht täuschen, und Menschen sollen sie nicht täuschen, darum sollen sie Gott mehr gehorchen, als uns Menschen, und sollen es aussprechen, dass sie nur Gott mehr als den Menschen gehorchen wollen, und sollen es tun, darum sollen sie lieber gar nicht erziehen, als schlecht und verziehen, denn Gott gab den echten Erziehern ihren Beruf, nicht Menschen mit Vorurteilen, denn nur in der allseitigen, Natur- und vernunftgesetzlichen Entwicklung des Menschen und der Geisteskraft des Menschen liegt dessen und der Menschheit wohl, und jeder andere Entwicklungsgang des Menschengeschlechtes wirkt hemmend auf die Entwicklung der Menschheit, allein gerade in dieser Beziehung, in Beziehung auf Vernunft und naturgesetzliche, allseitige Entwicklung und Darstellung unserer selbst am äußeren sichtbaren Werke, durch äußeres Schaffen und Tun, ist unsere häusliche und Familienerziehung am Gehalt und zusammenhangslosesten und zufälligsten, darum verdient ganz vor allem sie der Beschulung, dh eines natur- und vernunftgemäßen Anfangspunktes und einer solchen Fortschreitung, die Darstellung des Geistigen im Menschen außer sich, an und durch Stoff muss nun damit beginnen, dass er das körperlich-räumliche vergeistige, dass er dem körperlich-räumlichen Leben und geistige Beziehung und Bedeutung gebe. Dieser Entwicklungsgang spricht sich auch ganz in dem des Menschengeschlechtes selbst aus, das körperlich-räumliche, an welches sich die Darstellung des Geistigen im Menschen entwickelnd und fortbildend knüpfen soll, muss aber notwendig im Äußerlichen schon die Gesetze und Bedingungen innerer Entwicklung an sich tragen und gleichsam fordernd aussprechen, dies ist das rechtwinklige, würfelige, das Balken- und Backsteinförmige, die Bildungen, welche dieses Material bedingt, sind entweder äußerlich anhäufende, bauende, oder innerliches entwickelnde, gestaltende, bildende, das bauende, anhäufende ist auch beim Kinde, wie bei der Entwicklung des Menschengeschlechtes und wie bei dem Festgestalteten in der Natur das Erstere, die Wichtigkeit des Senkrechten, Waagrechten und Rechtwinkligen, dies ist die erste Erfahrung, die der außer sich körperliches bauend darstellende Knabe macht, das Gleichgewichtige und Ebenmäßige folgt, so steigt es von der einfachsten Mauer ohne und mit Verband zum zusammengesetzteren und bis zur Erfindung jedes durch den ihm gegebenen Stoff möglichen Bauwerkes hinauf, das Tafel- und Getäfelartige zusammen, eigentlich das nur aneinander und nebeneinander fügen in einer Ebene hat bei weitem weniger Reiz für die Knaben, als das auf und übereinander fügen, Ein klarer Beweis des sich schon in dem Knaben aussprechenden allseitigen Strebens des Menschengeistes, sich Kunst und in seinen Tätigkeiten, das lineare Zusammenfügen scheint ein noch späteres zu sein. So ist also der Entwicklungs-, der Bildungsgang des Menschen ein immer mehr die Körperlichkeit abstreifender, sie vergeistigender, an die Stelle wirklicher Linienstäbchenverknüpfungen tritt das Zeichnen, an die Stelle des Flächlichen das Malen, die Farbe, an die Stelle des körperlich Anhäufenden das körperlich Entwickelnde auswürfligen Grundformen, das eigentliche Formen, Bilden und Gestalten. Ungeachtet dieses, jedem leicht in die Augen fallenden, lebendig sich fortentwickelnden, von dem äußerlich-körperlichen zum inneren, geistigen, stetig fortschreitenden des von Gott und Natur immer bezeichneten allgemeinen Bildungsganges des Menschen können wir dennoch fragen, was sollen diese Übungen meinen Kindern und Söhnen nützen, und dennoch ständen wir alle nicht auf dem Standpunkte der Gesamtbildung, auf welchem wir uns finden, wenn nicht die stillwaltende Vorsehung uns eben diesen Weg geführt hätte, entweder ohne unser Wissen, oder aber so, dass wir selbst ausdauernd bei allem Wirken und Streben der Menschen dagegen, und der Mensch soll ja die Werke der Menschheit wenigstens in sich wiederholen, dass sie ihm nicht maßen, nicht leer und tot sind, dass sein Urteil über sie nicht ein äußerliches, geistloses sei, ebenso wie er die Wege der Menschheit in sich durchlaufen soll, dass er sie und sich verstehen lerne. Dennoch können wir bei der hier besprochen werdenden Knabentätigkeit, die vom Geist und Gesetz für bewusstes Ziel bestimmt ist, aussprechen: Dies braucht der Mensch, dies braucht mein Sohn nicht, dies nun wohl eben nicht, es kann sein, es kann auch nicht sein, ich weiß es nicht, aber das weiß ich, dass er, der Sohn, Tatkraft, Tätigkeit, Urteil, Ausdauer, Überlegung und so weiter braucht und gewiss braucht, und dies alles lernt er, und weit mehr gewinnt er, denn Untätigkeit, Langeweile, nicht wissen, was man tun soll, im besten Falle hinbrüten, dies sind die furchtbarsten aller Kinder- und Knabengifte, das Gegenteil ein Universalmittel geistiger und leiblicher Gesundheit, häuslichen und bürgerlichen Wohles. Der Lehrgang selbst bestimmt sich hier, wie eigentlich überall, wo der wahre Anfangspunkt gefunden, in den Gegenstand des Unterrichtes eingedrungen und der Zweck erfasst ist, durch sich selbst. Das Material zu bauenden Darstellungen ist zum Beginne am besten eine Menge von Holzklötzern, deren Stirnfläche immer 1 Quadrat Zoll ist und deren Länge von 1 bis 12 Zoll zollweise zunimmt. Werden nun von jeder Länge 12 Stück genommen, so bilden immer zweierlei Längen, Z, B 1 und 11, 2 und 10 USF eine Tafel von 1 Quadrat Fußgrundfläche und 1 Zoll Dicke, so dass also alle Klötzer mit einigen größeren Stücken zusammengenommen eine Schicht mehr als 1/2 Würfelfuß betragen. Sie werden am besten in einem Kasten aufbewahrt, dessen innerer Raum genau die eben genannte Größe hat. Ein solcher Baukasten hat auch sonst noch beim Unterricht seinen mehrseitigen Gebrauch, welcher sich zugleich mit der fortschreitenden Entwicklung des Knaben mitentwickelt. Das folgende Material sind Klötzer in verjüngtem Verhältnisse der Baubacksteine, so dass 8 Stück einen verjüngten Würfelfuß ausmachen, also 2 Längenzolle zu 1 wirklichen Längenfuß angenommen sind, so wie bei den vorhin bestimmten Bauklötzern von jeder Art und Länge gleich viel sind. So sind hier im Gegenteil von den eigentlich backsteinartigen die bei weitem überwiegende Menge, und wenigstens 500 Stück, die anderen von doppelter bis sechsfacher Länge immer verhältnismäßig weniger, so auch von 1/2-facher Länge. Auf gleiche Weise werden auch die Klötzer unterschieden als 1, 2, 3 lange und so weiter. Das erstere ist nun, dass die Knaben das Baumaterial seiner Größe nach unterscheiden, benennen und zusammenordnen lernen, und immer muss es während des Baues streng gesondert und der Größe nach geordnet bleiben. Das zweite ist, dass das, was geschehen und hervorgebracht worden ist, jedes Mal an das genau bezeichnende Wort geknüpft und laut gesprochen wird, Z, B. Ich habe eine übergreifend verbundene, senkrechte Mauer mit lotrechten Enden einer Tür und 2 ebenmäßig verteilten Fensteröffnungen gebaut. Von einer Mauer geht es zu einem einfachen, rechtwinklig vierseitigen Gebäude nur mit einer Tür, dann erweitert es sich in Größe, Zahl der Türen und Fenster, zuletzt mit Zwischenwänden und zimmerartigen Abteilungen von einem einstockigen zu einem zweistockigen Gebäude und so weiter und so weiter. Ähnlich sind die getäfelartigen Zusammenfügungen, doch in manchen Beziehungen mehrfacher. Die Bildungen aus linienartigen Stäbchen von wenigstens 1/2 bis 5 Zoll Länge lassen eine noch größere Verschiedenartigkeit der Anwendung zu für Schreiben, für Zeichnen, für Bauen, das Gestalten aus. Papier und Pappe hat jedes seinen eigentümlichen Gestaltungskreis und Fortschreitungsgang, noch bildender und entwickelnder, aber auch nur für schon mit einem bestimmten Grade geistiger Kraft ausgerüstete, ist das Formen aus bildsamer weicher Maße, und zwar nach den durch die würfelige Gestalt selbst gegebenen Gesetzen, doch gehört dies wie das Freibilden und Gestalten aus derselben Maße mehr dem folgenden späteren Knabenalter an. Zeichnen im Netze nach äußerlich notwendigem Gesetze die Scheitel- und Brustlinie des Menschen, das Senkrechte und Waagrechte ist, so wenig wir uns auch dies bewusst werden und noch weniger uns davon Rechenschaft geben, das Vermittelnde zur Anschauung und Auffassung jeder Form. Wir beziehen, wenn wir Formen auffassen, alles darauf und ziehen, sei es auch noch so unbewusst, denkend diese Richtungen außer uns, besonders in der Gesichtsebene. Auch wiederholt unsere Seh- und Denkkraft diesen Akt, und geschieht dies, so entsteht daraus ein Netz, welches in unser Bewusstsein tritt. Je strenger und schärfer wir uns von den Formen des Angeschauten Rechenschaft geben, weil nun aber in der Form und dem von ihr und durch sie bedingten die innere geistige Wirksamkeit sich mehrseitig kundtut und die Erkenntnis dieser inneren geistigen Wirksamkeit zur Bestimmung des Menschen gehört, indem er dadurch sich selbst, sein Verhältnis zu dem ihn Umgebenden, und so das Sein und Wesen an sich erkennt, so gehört auch die Entwicklung nicht allein zur Auffassung, sondern auch besonders für Darstellung der Form ganz wesentlich zur Erziehung des Menschen, ist ein ganz wesentlicher Teil der Menschenerziehung, des Unterrichtes, und, weil mit dem Bewusstwerden der rechtwinkligen Beziehungen das Bewusstwerden der Form steigt, so ist das äußerliche Darstellen des Rechtwinkligen ein in der Natur des Menschen und des Unterrichtsgegenstandes selbst begründetes Entwicklungsmittel zur Formen- und Gestaltenauffassung und Darstellung für den zu erziehenden Menschen. Wiederholt sich nun das Senkrechte und Waagrechte in beiden Richtungen unter sich gleichmäßig, so ist das Erzeugnis davon ein lauter gleich große Gewirrträume, gleiche Quadrate, bildendes Netz. Durch das Gewirrt aber, als Vermittlungsform, wird die Darstellung in der Gesichtsebene sowie besonders die vergrößerte und verkleinerte Darstellung überwiegend am leichtesten möglich, was den Gebrauch des Gewirrtes, wenn es nötig wäre, noch mehr rechtfertigen würde. Der Gebrauch des Dreiecks, als Anschauungs- und Darstellungsmittel, geht, wie der Fortgang des Unterrichts zeigt, aus dem gewirrtigen und rechtwinklig zwei- und zweiseitigen hervor. Bei dem Gebrauche des Gewirrtes wird die Größe der Neigung durch das messbare Verhältnis gleichsam der Stützen derselben bestimmt, bei dem Gebrauche des Dreiecks aber unmittelbar durch das messbare Verhältnis zu der rechten Neigung. Wie beides seine Anwendung findet, so soll auch beides in dem Unterrichte geübt werden, doch, ersteres erst später auf einer höheren Stufe der Kraftentwicklung. Das leichte Darstellen und ebenso leichte Vernichten der aufgefassten und dargestellten Form ist ein zweites notwendiges Erfordernis dieses Unterrichts. Dies gewährt am schönsten die Schiefertafel und ein solcher Stift, also eine mit einem eingeritzten rechtwinkligen, lauter gleiche gewirrte bildende Netze überzogene Schiefertafel ist das erste Erfordernis dieses Unterrichtes. Aber auch die Größe der gewirrte oder die Entfernung der unter sich streng gleichlaufenden Linien ist, wie der Verfolg des Unterrichts zeigt, keineswegs gleichgültig, denn sind die Entfernungen zu klein, so werden alle durch sie bestimmten Darstellungen zu kleinlich, sind sie zu groß, so sind sie für die Überschauungskraft des Schülers dieser Stufe zu groß und zu gedehnt, am besten ist die Entfernung eines Viertelzolls, auf dieser Schiefer, dieser Netztafel den Schüler für die scharfe Darstellung, und so auch Auffassung der wesentlichsten Grundverhältnisse der Form und der durch sie bedingten Größenverhältnisse zu üben. Dieses ist das erste Geschäft dieses Unterrichts. Der Lehrgang selbst knüpft sich an die früheren körperlichen Anschauungen an, denn dort lernte der Knabe, wie namentlich bei dem eben behandelten Unterrichte für körperlich-räumliche Darstellungen, einfache, zweifache, dreifache und so weiter, Längen kennen. So hängt denn auch dieser Unterricht, wie die Anwendung noch besonders zeigen wird, mit dem letztbetrachteten und dem früheren zusammen, demgemäß, wie schon ausgesprochen worden, dass in dem Unterrichte nirgends eine Lücke sein, nirgends in dem Unterrichte etwas abgerissen und allein das Sehen, sondern alles wie das Leben selbst ein lebendig in sich durch Ursache und Wirkung geeintes, in sich zusammenhängendes Ganzes sein soll. Der Lehrgang selbst ist dieser. Der Lehrer zieht in eine eingeritzte Seite eines der Netzgewitte eine senkrechte Linie von der ganzen Länge der Seite und spricht, indem er die Linie zieht: Ich ziehe eine senkrechte Linie. Nachdem er die Linie gezogen hat, fragt er den Schüler: Was habe ich getan? Der Schüler antwortet die vorher vom Lehrer gesprochenen Worte: Eine senkrechte Linie gezogen. Nun ziehe auch längs der Tafel hin lauter senkrechte Linien von einfacher Länge. Ist dies geschehen und sind die Linien zur Zufriedenheit des Lehrers gezogen? So fragt derselbe weiter den Schüler: Was hast du getan? Ich habe mehrere senkrechte Linien gezogen, antwortet der Schüler. Beginnen mehrere Schüler zugleich diesen Unterricht, was sehr gut angeht. So antworten sämtliche Schüler, nachdem die Arbeit eines jeden nachgesehen ist, auf die gemeinsame Frage: Was habt ihr getan? Wir haben und so weiter. Diese Fragen und Antworten sind wegen ihres vielseitigen und angedeuteten Nutzens ein stehendes auch bei diesem Unterrichtsgegenstande, denn der Mensch soll ja das Dargestellte zum Worte und Gedanken und die Gedanken, das Wort, zur Darstellung erheben, denn wesentlich dadurch wird er ja eben Mensch. Der Lehrer zieht nun, im Unterrichte fortfahrend, eine senkrechte Linie von der Länge von zwei Gewirtseiten und spricht: Ich ziehe eine senkrechte Linie, und fragt wieder: Was habe ich getan? Eine senkrechte Linie gezogen, ist diese senkrechte Linie mit der vorigen gleich? Nein, sie ist noch einmal oder zweimal so groß als die vorigen Linien. Wie werden wir diese senkrechten Linien wohl im Vergleich mit den vorigen ihrer Größe nach nennen können und zur Unterscheidung nennen müssen? Senkrechte Linien von zweifacher Länge, wie werden wir nun die vorhin gezogenen senkrechten Linien in Beziehung auf die soeben gezogene ihrer Größe nach nennen müssen? Senkrechte Linien von einfacher Länge, ziehe eine Reihe senkrechter Linien von zweifacher Länge, nachdem es geschehen, fragt der Lehrer wie vorhin: Was hast du oder ihr getan? Und die Schüler antworten: Wir haben und so weiter. Ebenso zieht der Lehrer senkrechte Linien von drei, vier bis fünffacher Länge und lässt immer das Geschehene von den Schülern nachtun und durchs Wort bezeichnen, dass die Linien von den Schülern selbst in den Netzlinien hingezogen werden. Dies entwickelt und stärkt mehrseitig die Hand, Auffassungs- und Darstellungskraft des Schülers und macht sie mit steigender Kräftigkeit frei, da zur Auffassung und Festhaltung jedes Dinges das Vergleichen mit dem Ungleichartigeren wichtiger ist als mit dem Gleichartigen. So werden nun alle bis jetzt gezogenen senkrechten Linien in ihrer verschiedenen Länge nebeneinander gestellt. Der Lehrer tut dies, indem er spricht: Ich ziehe eine senkrechte Linie von einfacher Länge, von zweifacher, dreifacher, vierfacher und fünffacher Länge. Was habe ich getan? Die Schüler antworten wie immer. Der Lehrer macht die fünf senkrechten Linien verschiedener Länge noch einmal, indem er nun zusammenfassend spricht: Ich ziehe senkrechte Linien von einfacher bis fünffacher Länge nebeneinander, Frage und Antwort wie immer. Ziehe nun auch senkrechte Linien von einfacher bis fünffacher Länge. Hast du es getan? Was hast du getan? Nur bis zu einer fünffachen Verschiedenheit steigt der Unterricht hier herauf, weil bis fünf schon alle späteren Zahlenverschiedenheiten gegeben, wenigstens angedeutet sind. Eigentlich sind sie schon bis zur drei angedeutet, indem darin gerade und ungerade, Grund, Gewirt und Würfelzahlen liegen. Doch treten diese Verhältnisse in der Zahlenreihe bis fünf fast alle wiederholt auf und werden so für diesen darstellenden Zweck hinlänglich klar, da überdies die sechs nur wieder ein Zweifaches der drei und ein Dreifaches der zwei ist, die sieben aber in dieser Beziehung gleichwertig mit der fünf ist. Deshalb diese und alle folgenden ähnlichen darstellenden Übungen nur bis zur 5 herauf. Bei dieser vergleichenden Nebeneinanderstellung können nun noch von dem Lehrer nach Bedürfnis des Schülers mehrere kleine Verschiedenheiten in der Darstellungsweise angewandt werden. Wenn besonders die Schüler in der Auffassung und Darstellung noch schwach sind, es können sich nämlich die fünf Linien, wie dies auch anfangs sein muss, nur nach unten verlängern, also ihre oberen Enden in einer waagerechten Linie liegen. Oder sie können sich nach oben verlängern, so dass also ihre unteren Enden in einer waagrechten Linie liegen, oder sie können, wie sie hier immer zunehmend gezogen worden, nun auch in beiden Fällen wieder abnehmend, also von 5 bis einfacher Länge gezogen werden. Diese Veränderungen sind im Anfange, besonders wo eine Sache unter mehreren Formen zu üben ist, um den Schüler nicht zu langweilen, mit vielem Nutzen anzuwenden. Doch bleibt ihr Gebrauch billig dem prüfenden Lehrer überlassen. Ganz wie hier die senkrechten Linien durchgeführt wurden, werden nun auch die waagrechten Linien durchgeführt. Bisher waren die Linien nur unverbunden, und es wurden immer nur gleichartige Linien der Lage nach, also senkrechte mit senkrechten und waagerechte mit waagrechten Linien verglichen. Das nun folgende Wichtigere ist, senkrechte mit waagrechten Linien vergleichend darzustellen und umgekehrt. Um diese Vergleichung am anschaulichsten und eindringlichsten zu machen, müssen beide Linienarten miteinander in einem Punkte verbunden werden. Der Lehrer zeichnet und spricht, eine senkrechte und eine waagerechte Linie, beide gleich lang, jede von einfacher Länge, verbinde ich in einem Punkte, was habe ich getan tut dasselbe, was habt ihr getan tut dasselbe auf einer ganzen Längenreihe eurer Tafel hin. Der Lehrer fährt darstellend fort. Eine senkrechte und eine waagerechte Linie, beide gleich lang, jede von zweifacher Länge, verbinde ich in einem Punkte und so weiter, jede von dreifacher, von vier- bis fünffacher Länge. Die Schüler tun dasselbe und bezeichnen jederzeit das Getane durchs Wort. Auch hier muss wieder die Vergleichung stattfinden. Darum zeichnet der Lehrer und spricht, ich verbinde immer eine senkrechte und eine waagerechte Linie, beide immer gleich lang, jede von ein, zwei, drei, vier- und fünffacher Länge, in einem Punkte und ziehe sie ineinander. Die Schüler sprechen und tun wie immer dasselbe, wie vorhin bei der Vergleichung der senk- und waagrechten Linien von verschiedener Länge, kann auch hier das vergleichende Ineinanderzeichnen nach vier verschiedenen Richtungen hin geschehen, nämlich so, i, so i, so, und so. Immer aber sind die zwei verbundenen Linien von fünffacher Länge der klarsten Vergleichung wegen die einschließenden, wie nebenstehendes zeigt. In diesem letzteren wurden immer senkrechte und waagerechte Linien von gleicher Länge miteinander verglichen, ebenso müssen nun auch senkrechte und waagerechte Linien verschiedener Länge miteinander verglichen werden, und zwar, erstens, wo die waagerechte Linie zweimal so lang als die senkrechte ist. Der Lehrer zeichnet und spricht, ich verbinde eine senk- und eine waagerechte Linie in einem Punkte, die waagerechte Linie zweimal so lang als die senkrechte Linie von einfacher Länge, also die waagerechte von, zweimal einfacher Länge, von zweifacher statt zweimal einfacher zu sagen, ist wegen der Fortentwicklung des Unterrichtes nicht zweckmäßig, das Erzeugnis ist, eins die Schüler sprechen nach, zeichnen dasselbe und bezeichnen das Dargestellte durchs Wort, wie immer. Nun werden immer senkrechte und waagerechte Linien miteinander verbunden, wo die waagerechte zweimal so lang als die senkrechte ist, die senkrechte aber von zweifacher, die waagerechte also von zweimal zweifacher, oder die senkrechte von dreifacher, also die waagerechte von zweimal dreifacher, oder die senkrechte von vierfacher, also die waagerechte von zweimal vierfacher, zuletzt die senkrechte von fünffacher, also die waagerechte von zweimal fünffacher Länge. Endlich werden alle einzelnen Darstellungen zur Vergleichung wieder ineinander gezeichnet, wie vorhin. Zweitens, die waagerechte Linie dreimal so lang als die senkrechte, wie im vorigen die waagerechte L immer zweimal so lang als die senkrechte gezogen wurde, so wird nun die waagerechte L dreimal so lang als die senkrechte gezogen, ist also die senkrechte Linie von einfacher Länge, so ist die waagerechte von dreimal einfacher. Ist die senkrechte L von zweifacher Länge, so ist die waagerechte von dreimal zweifacher Länge und so weiter, die waagerechte L nach der Bestimmung der senkrechten von dreimal dreifacher, dreimal vierfacher und dreimal fünffacher Länge. Zuletzt werden wieder alle Erzeugnisse ineinander gezogen, und zwar, wie sich aus dem Zwecke der Vergleichung von selbst ergibt, hier die senkrechten Linien immer drei Gewirtszeiten voneinander entfernt. Wie bei zweifacher Länge der waagerechten Linien zwei Gewirtscheiten, und bei vier- und fünffacher Länge der waagerechten Linien immer vier und fünf Gewirtscheiten, wie die folgenden Übungen fordern. Über fünffache Länge der waagerechten Linien im Vergleich zur senkrechten wird, wie schon ausgesprochen, nicht hinausgegangen. Auch können zur Erreichung größerer Fertigkeiten, besonders in der Auffassung der Verhältnisse, diese Übungen so durchgeführt werden, dass, wie im Vorstehenden die waagerechte Linie mit der senkrechten verglichen wurde, nun die senkrechte mit der waagerechten verglichen wird. Hier wird nun zuerst die waagerechte und dann erst die senkrechte Linie, umgekehrt wie vorhin, gezogen, und dieser umgekehrten Entstehungsweise angemessen ist auch der Wortausdruck. Die senkrechte Linie wird nun hier als ein Teil der waagerechten angeschaut, wie vorhin die waagerechte als ein Mehrfaches der senkrechten. Diese Verschiedenheit ist hier keineswegs der Zahl halber, welche hier ganz außerhalb der Beachtung liegt, sondern nur der Entstehungsweise wegen wichtig, welche bei zeichnenden Darstellungen wesentlich ist. In dem Vorstehenden ist die waagerechte Linie immer ein Mehrfaches der senkrechten, oder die waagerechte Linie größer als die senkrechte. Nun muss aber auch die senkrechte größer als die waagerechte Linie gezogen oder die waagerechte Linie als ein Teil der senkrechten dargestellt werden. Der Lehrer stellt zeichnend dar und spricht: Ich verbinde eine senkrechte und eine waagerechte Linie in einem Punkte, die waagerechte Linie halb so lang als die senkrechte Linie von zweimal einfacher Länge, also die waagerechte von einfacher Länge, das Erzeugnis ist, nun die senkrechte Linie von zweimal zweifacher, also die L-waagerechte von zweifacher Länge, die senkrechte Linie von zweimal dreifacher, also die waagerechte Linie von dreifacher Länge, die senkrechte Linie von zweimal vierfacher, also die waagerechte Linie von vierfacher Länge, die senkrechte Linie von zweimal fünffacher, also die waagerechte Linie von fünffacher Länge. Wie im Vorstehenden die waagerechte Linie immer von einem halb der senkrechten Linie gezogen wurde, so wird sie nun von einer Drittellänge der senkrechten gezogen, wo dann die senkrechte Linie von 3 mal 1, 3 mal 2, 3, 4 und 5-facher Länge ist. Ebenso, wo die waagerechte Linie ein Viertel, ein Fünftel der senkrechten Linie gezogen wird. Will man den zeichnenden Schüler die senkrechte Linie lieber als ein Mehrfaches der waagerechten anschauen lassen, so ist auch die Entstehung des Erzeugnisses umgekehrt, die waagerechte Linie das Maß, wie vorhin die senkrechte, und die senkrechte Linie nun die gemessene, wie vorhin die waagerechte. Zu der Entwicklung der Hand und des Auges sind diese Umkehrungen zu Zeiten wichtig. Diese Übungen bewirken nämlich in dem Zöglinge ein Mehrfaches, Anschauung und Auffassung der Form, Entwicklung des Auges und der Hand für Darstellung, und Entwicklung und Befestigung der Darstellung eines und eben desselben Erzeugnisses auf verschiedene Weise, völlige Einheit und Fertigkeit des Auges und der Hand in der Auffassung und Darstellung jeder Form. Die bisherigen Erzeugnisse der Schülertätigkeit auf dieser Stufe des Unterrichtes waren rechte Winkel, deren Schenkel entweder gleich, und zwar jeder von einfacher bis fünffacher Länge, oder deren Schenkel ungleich waren und entweder der waagerechte bei jedes Mal einfacher bis fünffacher Länge des senkrechten Schenkels, das 2, 3, 4 und fünffache desselben, oder der senkrechte Schenkel, bei jedes Mal einfacher bis fünffacher Länge des waagerechten, das 2 bis fünffache desselben, diese Erzeugnisse in entgegengesetzter raumeinschließender Lage miteinander verbunden, gibt Rechtecke, und zwar zunächst gewirrte, zu deren Darstellung und Zeichnung nun der Unterricht fortschreitet. Der Lehrer stellt dar und spricht: Ich zeichne ein Gewirrt, jede Seite von einfacher Länge, nachsprechen, darstellen und durchs Wort bezeichnen, wie immer. Nun steigt das Darstellen vom Zeichnen von Gewirrten jede Seite von zweifacher Länge bis zu Gewirrten jede Seite von fünffacher Länge hinauf, zuletzt wieder vergleichende Darstellung und Zeichnen derselben ineinander. Nun zeichnen und darstellen von Längen Vierecken, und zwar zuerst immer zweimal so lang als breit, die Breite von einfacher bis fünffacher, also die Länge von zweimal einfacher bis zweimal fünffacher Länge. Weiter, Längen Vierecke 3, 4 und 5 mal so lang als breit, die Breite in jedem einzelnen Falle wieder von ein bis fünffacher Länge. Wie die Längen Vierecke durchgeführt wurden, ganz so werden auch die Höhen Vierecke durchgeführt. Nun vergleichende Verknüpfung der Längen und Höhen Vierecke in jedem Größenverhältnisse. Diese Verknüpfung kann nach der Entwicklungsstufe des Schülers erweitert oder zusammengezogen werden, wie das auch bei all den früheren und späteren Übungen der Fall ist. Nahmen die bisherigen Übungen überwiegend nur das Auge, so nehmen die nun folgenden Auge und Hand zugleich in Anspruch, sowie die späteren überwiegend die Hand allein. Die nun folgende Reihe der Übungen stellt nach der eben dargelegten Folge die Gewirrte und Rechtecke, und hier wieder die Längen- und Höhenvierecke dar, aber zugleich mit Hineinzeichnung der Querlinien, Diagonalen, und entweder der rechten oder der linken oder auch beider zugleich. Der Zweck dieser Übung ist, die Neigung jeder Linie scharf aufzufassen und mit Bestimmtheit darzustellen. Die scharfe Auffassung und bestimmte Darstellung der Längen und der Neigungen der Linien, wie sie entweder wirklich sind oder wie sie auf der Gesichtsebene erscheinen, in welcher ja die größte äußere Kraft genügender zeichnerischer Darstellungen liegt, wird nun noch durch folgende Übungen zu entwickeln gesucht. sind nämlich die vorigen Übungen durch alle Gewirte und Rechtecke, Längen und Höhenvierecke, durchgeführt, so werden auch sie wieder zur Vergleichung zusammengestellt, und zwar so, dass eine Ecke aller zu vergleichenden Rechtecke in einem einzigen Punkte zusammen und immer zwei Seiten der zu vergleichenden Rechtecke ineinander fallen, von dem allen Rechtecken gemeinsamen Eckpunkte aus werden nun die vergleichenden Querlinien gezogen. Aus dem Zeichnen und vergleichenden Anschauen dieser Querlinien, verglichen unter sich und mit den Rechtecken, in welchen sie gezogen worden, gehen nun die allgemeinen Wahrnehmungen hervor, dass die schiefen Linien sämtlich außer einer sich entweder mehr dem waagrechten oder dem senkrechten nähern, dass sich die schiefen Linien umso mehr einer der rechten Linien nähern, je öfter die eine kleine Seite der Rechtecke in der anderen enthalten ist, oder dass die schiefen Linien umso weniger schief sind, je kleiner die eine Seite des Rechteckes im Vergleich der zweiten ist, dass also die Schiefe der Linien von den Verhältnissen der beiden rechten Linien, die gleichsam die Stützen der Schiefen sind, abhängt, die kleinere rechte Linie oder Stütze der Schiefen ist in dem vorliegenden Falle entweder 1/2 oder 1/3 oder 1/4 oder 1/5 der größeren rechten Linie oder der größeren Stütze. Durch diese erkannten Verhältnisse nun wird auch die Neigung oder die Schiefe der schiefen Linien als Halbschiefe, Drittelschiefe, Viertel- und Fünftelschiefe Linien bestimmt. Noch werden die schiefen Linien, die sich mehr der waagrechten Linie nähern, als liegende, und die sich mehr der senkrechten nähern, als stehende unterschieden. Die Mittellinie zwischen den beiden rechten Linien, die sich zu keiner derselben neigt, oder deren Stützen sich ganz gleich sind, heißt ganz schiefe Linie. Wie zur Auffassung dieser Neigungen der Linien die scharfe und schnelle Auffassung und fertige Darstellung der Längen- und Breitenverhältnisse der Rechtecke so unumgänglich nötig war, so ist wieder die scharfe und schnelle Auffassung und sichere Darstellung der Neigungen oder Schiefen und der Längen der schiefen Linien für den zeichnenden Gebrauch so höchst wichtig. Darum werden nun die schiefen Linien auch ohne vorhergezogene begrenzende Vierecke durchgeführt, und zwar, was sich durch sich selbst erklärt, jede Art der schiefen Linien wieder als schiefe Linien von einfacher Länge, wenn nämlich die kleinere Seite des Rechteckes die Größe einer Gewirtsseite des Netzes hat, als schiefe Linie von zweifacher Länge, wenn die kleinere Seite des Rechteckes die Größe von zwei Gewirtsscheiben hat, und so weiter, als schiefe Linien bis zu fünffacher Länge, wo die kürzere Seite des messenden Rechteckes, oder die kürzere Stütze die Größe von fünf Gewirtsseiten des Netzes hat. Am Ende jeder Reihenfolge werden nun wieder die schiefen Linien von ein- bis fünffacher Länge vergleichend nebeneinander gezogen, wie gleich anfangs bei den rechten Linien. Das Zeichnen und Darstellen der ganz schiefen Linien beginnt die Reihenfolgen dieser Übungen, also, indem der Lehrer zeichnet und darstellt, eine ganz schiefe Linie von einfacher Länge, was habe ich getan, tut dasselbe, bezeichnet es durchs Wort, ebenso mit ganz schiefen Linien von zwei- bis fünffacher Länge. Nun ganz schiefe Linien von ein- bis fünffacher Länge nebeneinander, und zwar entweder rechts schief, dh nach der rechten Seite gezogen, oder links schief, dh nach der linken Seite gezogen, und zwar in beiden Fällen wieder von oder zu dem Zeichner gezogen. Die Achtsamkeit auf das verschiedene Entstehen einer und derselben schiefen Linie, zunächst ob sie zu dem Zeichner oder von dem Zeichner gezogen worden, sowie die Übung desselben kann hier schon vorbildend aufgenommen werden, wenn sie gleich später erst in ihrer ganzen Beachtung und Ausführung eintritt. Ganz so werden die Halbschiefen, die Drittel-, Viertel- und Fünftelschiefen, sowohl die liegenden als die stehenden durchgeführt, wie in dem vorstehenden nur schiefe Linien von immer gleicher Lage und Neigung, besonders aber nur ihrer Größe und Länge nach, unter sich verglichen wurden, so werden nun schiefe Linien verschiedener Neigungen unter sich verglichen, und zwar zuerst nur liegende, und hier zunächst wieder alle von einfacher, dann alle von zwei- bis fünffacher Länge, dann stehende, und auch hier anfangs von einfacher Länge und fortschreitend bis zu fünffacher Länge. Weiter werden nun stehende und liegende schiefe Linien zugleich miteinander, mit den rechten und der ganz schiefen Linie verglichen, und zwar hier wieder zuerst nach einer, dann nach zwei, zuletzt nach vier Seiten hin, jede Linie zuletzt von fünffacher Länge. Das Erzeugnis davon ist zuletzt, strahlenförmig von der Mitte auslaufende schiefe Linien in allen bisher geübten Schiefen und Neigungsgraden, jede von fünffacher Länge. Wie hier alle schiefen Linien strahlend von einer Mitte auslaufend gezogen wurden, so müssen sie nun noch zur Erschöpfung des Ganzen um eine Mitte zueinander laufend gezogen werden. Durch die Gesamtheit des bisherigen ist nun der Schüler in den Stand gesetzt, jede rechte und schiefe Linie von jeder gehäuften Neigung und Lage zu und auseinanderlaufend im Netz mit Fertigkeit zu ziehen, und somit sind diese Vorübungen, in welchen der Schüler nach bestimmtem äußerem Gesetz Linien zog, und so, Auffassung und Darstellung der Linien in lebendiger Einigung in sich entwickelte, geendet. Auch bezeichnen die beiden letzteren Erzeugnisse, das strahlende und umfassende, welche sich von jedem der früheren durch die Zusammenfassung und in sich Darstellung aller früheren Übungen unterscheiden, durch sich selbst das Ende derselben. Den Schülern selbst tritt dieses abschließende Zusammenfassen der Darstellung vor Augen, und der Lehrer knüpft daran seine Frage an, machen diese von dir gezeichneten Darstellungen einen anderen Eindruck auf dich als die früheren? Ja. Worin besteht derselbe wohl? Alle Schüler werden in ihren Antworten, auf welche Weise es auch sei, immer darauf zurückkommen und darin zusammentreffen, dass sich in beiden Darstellungen alle Linien allseitig zu und auf eine Mitte beziehen, und dass diese bedingende Mitte entgegengesetzt gleich geneigte Linien unter sich von verschiedener aber entgegengesetzt gleicher Länge einigt, dass also diese Linien ein in sich abgeschlossenes Ganzes darstellen. Der Lehrer gibt diesem Ganzen nun den Namen Figur. Einige der Schüler werden auch geradezu sagen, dass die zuletzt von und zu einer Mitte oder um eine Mitte gezogenen Linien im Gegensatz der früheren eine Figur darstellen. Der Lehrer entwickelt nun den Schülern die Eigenschaften, das Wesen eines Ganzen, einer Figur, als das, wo sich unter sich bzw. entgegengesetzt gleiche Glieder, hier Linien, von einer sichtbaren, wie beim strahlenden, oder von einer unsichtbaren Mitte aus, wie beim umfassenden, zu einer Einheit, also notwendig unter sich in Ebenmäßigkeit verbunden. Dieser Begriff eines Ganzen, hier einer Figur, wird mehrseitig in und an den letzteren beiden Erzeugnissen angeschaut und nachgewiesen und, zu völliger inneren und Wortklarheit, mehrmals durchgesprochen. Von diesem Punkte aus nun tritt eine ganz neue Stufe des zeichnenden Unterrichtes ein, welcher zugleich eine neue Stufe der Schülerentwicklung bezeichnet, die der freitätigen Darstellung von Linienganzen aus jeder einzelnen Gattung früher gehäufter Linien, oder aus mehreren verknüpft, von den in dem Netze liegenden Bestimmungen bedingt. Es tritt das Erfinden von Figuren ein. Erfinden wird jede freitätige Darstellung des Inneren am Äußeren und durch Äußeres genannt, welche nach zwar äußerlich gegebenen Bedingungen geschieht, die aber mit von dem Schüler leicht selbst zu erkennender Notwendigkeit aus dem Inneren hervorgehen. Die Vorführung des Lehrganges für das Figurenerfinden bleibt der Darstellung der nächsten Schülerstufe vorbehalten, sowie überhaupt die Darlegung des vielseitig entwickelnd eingreifenden Wesens dieses Unterrichtsganges für zeichnende Darstellung auf die wahre Bildung des Menschen erst dem Ende der Darlegung des gesamten Zeichenunterrichtes vorbehalten bleiben, muss, die Wirkung und das Wesen dieses Unterrichtsganges kann, wie überhaupt bei allem Unterrichte, welcher Kräfte und Lebensweckung und Darstellungsgewandtheit und Sicherheit mit Einsicht bezweckt, nur der wahrhaft beurteilen, welcher ihn nicht allein bei und mit anderen, sondern ganz besonders auch an sich anwandte. Zu dieser Selbsteignung des Unterrichtsganges, wenigstens im Allerwesentlichsten zur Selbstentwicklung und zur Entwicklung anderer, werden auch diese Andeutungen hinlänglich sein, besonders für den, welcher demselben von Stufe zu Stufe selbst ausführend und darstellend folgt und so das stillwaltende einfache Gesetz desselben in sich findet. Die Anwendung dieses Unterrichtes würde eine der größten Lücken unserer Land- und Stadtschulen ausfüllen, so dass er darum in keiner fehlen sollte, was jedem Prüfenden und Einsichtigen sehr klar entgegentritt, indem dieser Unterricht die Sinne, durch diese die Denkkraft, und so den Schüler geistig, und durch die Handfertigkeit denselben äußerlich, körperlich gleichmäßig tätig in Anspruch nimmt, und so die höchst schädliche Langeweile und Unbeschäftigtheit und die daraus entstehenden Nachteile von dem Teile der Schüler entfernt, welchem der Lehrer eben jetzt seine Aufmerksamkeit nicht schenken kann, dies als wesentlich für die Schule, aber noch überdies gleichsam als Zugabe für das Leben die Entwicklung des Auges für Erkennung der Form und des Ebenmäßigen, und die Bildung der Hand für Darstellung derselben. Und wo gäbe es denn ein Verhältnis und eine Wirksamkeit des Menschen im Leben, welche die Anwendung davon nicht als wesentlich forderte? Auch sind ja die großen Nachteile des Mangels an Entwicklung für Auffassung und Darstellung der Form und des Ebenmäßigen bei unserem Bürger, besonders Handwerker, wie beim Landmanne schon vielseitig und eindringlich genug gerügt worden. Auffassen der Farben in ihrer Verschiedenheit und Gleichartigkeit, besonders durch Darstellung derselben in schon gebildeten Flächenräumen, mit vorwaltender Beachtung schon gebildeter Formen, Ausmalen von Bildern in Umrissen, später, mit vorwaltender Beachtung der Farben, Malen im Netz, dass es Kindern, besonders dem beginnenden Knaben Bedürfnis ist, über Farben und Farbenverhältnisse klar zu werden, sie sich zum Bewusstsein und zur Einsicht zu bringen, sich zu diesem Ende besonders mit färbenden Stoffen, mit Farben, zu beschäftigen, wird jeder zugestehen, dem das Leben der Knaben, in welchem Stande es auch sei, nicht ganz fremd ist, er wird zugeben, dass das Leben und Schaffen mit Farben ganz in das und zu dem früheren Knabenalter gehört, wenn auch bei den verschiedenen Einzelnen in verschiedenem Grade. Kann es auch anders sein, schon der allgemeine Grund aller Regsamkeit im Kinde, nur zunächst seine Kräfte und Anlagen, seine Fähigkeiten, das heißt, die Gesamtheit des Lebens, welches es in sich verspürt, in jeder nur möglichen Einzelheit und Form zu entwickeln, jede zu üben und zu gebrauchen, fordert dazu auf. Hierzu kommt aber noch der zweite, für die innere geistige Entwicklung an sich, ohne eine bestimmte Richtung derselben nachweisen zu können, gewiss wichtigere Grund: Werden nicht alle Farben, sei es mehr oder minder, durch den Einfluss der überall verbreiteten Lichttätigkeit bestimmt, also Farbe und Licht im innigsten Zusammenhange, und ist nicht wieder Farbe und Licht mit Lebenstätigkeit, Lebenserhöhung und Lebensveränderung in innigster Verknüpfung, also Licht und Leben, sei es zunächst auch nur irdisches Licht, zeigt es nicht zum Himmlischen hin, in welchem es nur sein Dasein und Bestreben hat und so weiter. Diese vom Knaben bemerkt oder nicht bemerkt geahnte hohe Bedeutung der Farbe, wie nach einer anderen Seite der Betrachtung hin auch der Form in der Natur, gleichsam als eine Gestaltung und Verkörperung des irdischen, des Sonnenlichtes, als sichtbare Darlegung dessen Wesens, diese Ahnung nun, so durch die Farben, durch das Eindringen in das und durch das Aneignen des Wesens der Farben, in das Wesen des irdischen, des Sonnenlichtes einzudringen, dieses gleichsam dadurch einzusaugen, mag nun wohl die eigentlichste, innerste, dem Knaben selbst nicht bewusste Triebfeder des sich so gern Beschäftigens mit den Farben in dem Knabenalter sein, ja, es darf dieses mit Bestimmtheit als Knabenerfahrung ausgesprochen werden. Wir sagen nun zwar wohl, Farben sind bunt, es ist das Bunte, was die Kinder und Knaben anzieht und ihnen Freude macht. Gut, aber was ist denn das Bunte? Sind es nicht die Wirkungen eines Grundes, des Lichtes, in verschiedenen Erscheinungen? Farben, ist es nicht die Wirkung einer Wesenheit, Licht, in verschiedenen Gestalten? Farben, das Bunte als Äußerliches, ist es schlechterdings nicht, was die Knaben anzieht und ihnen Freude macht. Sonst würde das Bunte als Äußerliches das Kind und den Knaben, wenn es dasselbe besitzt, befriedigen, aber das tut es nicht, so wie es die Menge, die Masse überhaupt nirgends tut, sondern der Ausdruck, das Finden des inneren Zusammenhanges, die Kraft, es zu vergeistigen, sonst würde sich das Kind, der Knabe, beruhigt fühlen, wenn er von der Masse und Menge umgeben ist. Und wir würden nicht so oft zu dem unzufriedenen Knaben sagen hören: Nun sage mir nur, was du noch willst, du hast das und das und das und bist noch nicht ruhig. Lebenseinheit, Lebensausdruck, Lebenszusammenhang, überhaupt Leben sucht das Kind und der Knabe, darum reizt das Kind das Bunte, um in der Mannigfaltigkeit die Einheit, den inneren Zusammenhang zu erkennen, daher liebt es die Farben in ihren Zusammenstellungen, Einigungen, um dadurch zur Erkenntnis einer inneren Einheit zu kommen. Aber ungeachtet der hohen Bedeutung dieses Triebes in dem Knabenalter des Menschen, wie kommen wir ihm entgegen? Dem höchsten Zufalle geben wir dessen Entwicklung, die Entwicklung zur Auffassung und zum Gebrauche der Farben preis. Nun geben wir wohl den Knaben, wie so manche andere Sachen, auch Farben und Pinsel, wie man den Tieren zufällig und auch aus Gutmeinen Futter hingibt, aber sie werfen auch sie wie ihr anderes Spielzeug herum, wie jene das nicht aneigenbare Futter. Was sollen sie auch damit? Sie selbst verstehen nicht, ihm Leben und Einigung zu geben, und wir verhelfen ihnen nicht dazu, so ganz in sich getrennt, verschieden nun auch Form und Farbe sein mögen, so sind sie doch dem jungen Knaben ein ebenso ungeteiltes, ungetrenntes, wie Leib, wie Körper und Leben. Ja, die Auffassung der Farben scheint dem Knaben wie vielleicht dem Menschen überhaupt durch die Form zu kommen, so wie umgekehrt die Formen durch die Farben mehr hervor und näher treten. Also die Auffassung der Farben muss sich zuerst an die Auffassung der Form, sowie die Auffassung der Form an die der Farbe knüpfen, Farbe und Form anfangs eine ungeteilte Einheit, Da nun Form und Farbe dem Knaben zuerst noch als ein ungeteiltes Ganzes erscheinen, sich aber gegenseitig heben, zur Erkenntnis und Einsicht bringen, so ist bei den Bestrebungen, den Farbensinn durch Unterricht und Lehre in dem Menschen durch Anschauung und Selbstdarstellung auszubilden, ein Dreifaches zu beobachten: einmal, dass die Formen einfach und bestimmt sind, dem ganz genügend, was sie bezeichnen und darstellen sollen, dann, dass die Farben möglichst rein und entschieden klar sind, und den Farben, die es sein sollen, denen des Gegenstandes, besonders des Naturgegenstandes möglichst annähernd entsprechen, endlich, dass die Farben möglichst in ihren Verhältnissen zueinander, wie sie die Natur wirklich zeigt, in ihren sich entgegengesetzt bedingten, gleichsam trennenden, oder in ihren zusammenfließenden Einigungen aufgefasst werden, wie die Farben selbst ihrem Eindrucke nach möglichst bestimmt aufgefasst werden müssen, so müssen sie auch gleichmäßig immer möglichst bestimmt an das Wort geknüpft, durch das Wort bezeichnet werden: einmal die reine Farbe an sich, als rot, grün und so weiter, dann ihrer inneren Stärke nach dunkel, hoch, hell und so weiter, dann die einzelnen Farben ihren Arten oder Mischungen nach. Hier findet eine doppelte Verschiedenheit statt: einmal Vergleichung der Farben mit Gegenständen, di, Bestimmung und Benennung der Farbenarten durch die Gegenstände, an welchen sie sich am häufigsten finden, z, b, Rosenrot, Schwefelgelb, Himmelblau, oder durch Vergleichung der Farben unter sich, Blaurot, Grüngelb, oder annähernd, Grünlichgelb, Bläulichrot. Überhaupt müssen alle Farbenbestimmungen zuerst von solchen Naturgegenständen ausgehen, welchen diese Farben vorwaltend und in der größten Unveränderlichkeit eigen sind. Sind sie fest, so können diese Bestimmungen auch auf die Farben anderer Gegenstände übergetragen werden. Die Farbenbenennungen, welche von Gegenständen hergenommen werden, müssen möglichst oft an den Gegenständen selbst angeschaut werden: z, b, Veilchenblau. Bei dem ersten Unterrichte gehe man in wenig verschiedene Bestimmungen ein, nur sehe man darauf, dass diese Bestimmungen scharf festgehalten und immer mit Bestimmtheit wiedergegeben werden. Ebenso gebe man beim Gebrauche der färbenden Stoffe dem Knaben mit einem Male nur wenige, aber möglichst bestimmte Farben. Die Zwischenfarben lasse man später, soweit es angeht, aus Hauptfarben hervorgehen und den Schüler selbst herstellen. Die in Farbe darzustellenden, zu malenden Flächen müssen besonders anfangs nicht zu klein sein, und am besten auf Naturanschauungen zurückweisen, sowie überhaupt der Unterricht wie immer an die den Schüler zunächst umgebenden Gegenstände anknüpfen und von denselben ausgehen muss: z, b, Blätter, große Blumen, Schmetterlingsflügel, auch wohl Vögel, vierfüßige Tiere und Fische haben zwar unbestimmte Farben, doch wird das Suchen und Streben, besonders Naturgegenstände in ihren eigentümlichen Farben darzustellen, die Schüler umso mehr auf die Farben der Naturgegenstände in der Wirklichkeit selbst aufmerksam machen, worauf man sie durch ihre eigenen Fragen, wie soll ich den Stamm dieses Baumes, diese Blume und so weiter malen, selbst hinführen kann. Je selbständiger nun die Auffassung der Farbe und von dem Gegenstande unabhängiger wird, umso mehr stelle man die Farbe um ihrer selbst willen aber noch in gestaltenden, darstellenden Formen dar. Wird die Farbe nun ganz selbstständig, die Form gleichsam ganz abgestreift habend, angeschaut, so tritt auch die Form in dem Unterrichte zurück, und die Farbe tritt um ihrer selbst willen auf. Die Form der Darstellung knüpft sich aus mehrfachen Rücksichten, die in dem Gebrauche sich selbst als begründet aussprechen, wieder an das Gewirrnetz an. Das Farbenmaterial sind am zweckmäßigsten Saft und diesen ähnliche Farben. Der Unterricht selbst schließt sich sehr leicht an das Leben der Knaben an, 100 Keime zeigen sich dafür im Knabenleben, jeder Kreis hat seine eigentümlichen, und soll sie haben, recht erfasst. Wird durch sie der Unterricht in das Leben der Kinder einfließen und in den Unterricht leben kommen. Ich will niederschreiben, was ich sah und sehe: günstigere Verhältnisse, ein zweckmäßigerer Anfang. Verhältnisse lassen sich nicht machen, wohl aber benutzen. Fast ein Dutzend Knaben von dem Alter wie diese, für welche dieser Unterricht bestimmt ist, umgeben ihren Lehrer wie Schafe ihren Hirten, wie dieser sie auf frische Weide, soll jener sie zu fröhlicher Tätigkeit führen. Denn es ist Mittwochnachmittags, wo der gewöhnliche Schulunterricht beendigt ist und heute Aufforderung zu anderer Tätigkeit mangelt, es ist Herbst. Und die Lust zum Malen hat sich schon oft in jedem muntern Knaben dieses frohen Kreises ausgesprochen, denn der Herbst mag vielleicht den Knaben am meisten zum Malen, zu Farbendarstellungen einladen. in dem die Farben in der Natur im Spätherbst in großen Maßen am wechselndsten sind, und jeder hat sie auch schon auf seine Weise und auf seinem Wege zu erfüllen gesucht. Kommt, lasst uns malen, sagt der Lehrer, ihr habt zwar schon oft und viel gemalt, aber das Malen selbst, wie das, was ihr maltet, gefällt euch immer selbst nicht lange, denn es ist nicht klar, nicht rein und bestimmt gemalt. Kommt, lasst sehen, ob wir es gemeinsam besser machen, aber, was malen wir, das uns noch nicht zu schwer ist, denn wir wollen es erst lernen, also muss es noch einfach und am besten von einer Farbe sein. Lehrer und Schüler finden gemeinsam schnell, dass Blätter, Blumen, Früchte das leichteste zum Malen ist. Es werden Blätter gewählt, denn die schönen bunten, roten, gelben, braunen und so weiter, Bäume und die schönen farbigen Blätter, welche sich in den schönen Herbsttagen mit leisem Geräusche von den Zweigen lösten und wie ein bunter Teppich den Boden um die Bäume her bedeckten, haben gar zu sehr zu den Knaben gesprochen. Und gern haben sie sich dieselben, in Sträuße und Kränze gewunden, nach Hause gebracht. Hier sind Blätter in Umrissen, der Lehrer hat sie sich zu diesem Zwecke gesammelt, schaut sie an, wie werdet ihr sie malen? Grün, rot, gelb, braun.